Willkommen zum einzigen deutschen Laber-Podcast mit Anstand und Moral. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
Hast du gehört, das Intro ist schon wieder ein bisschen anders.
Ich habe gedacht so, oh ja, das neue Intro. Nee, ist es das?
Das ist jetzt, aber ja, wir hatten
nicht. Unterschied.
Der Unterschied ist nicht groß. Also das, warte mal, das alte habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr hier. Das habe ich schon rausgeschmissen.
Egal.
Das unter dem was ich letztes Mal hatte, da war noch so ein Zischeln drunter. Also praktisch der Hall des jeweiligen Gongschlags sozusagen. Und wenn ich das hinterher auf MP3 komprimiert habe, dann hat das total angefangen zu zerren und zu scheppern. Und jetzt haben wir das nochmal neu gemacht. Jetzt klingt es hoffentlich ein bisschen klarer. Ja. Gut.
Ne?
Warum nicht? Kann man machen. Kann man mal bringen.
Kann man mal bringen. Ist nicht schlimm. Ist nichts
und,
Schlimmes.
Genau. Und als Outro dann immer ihn hier, ne?
Ich würde mich schämen. Was muss man von dem moralisch bekommenen Drecksau sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in einer Diktatur. Da kommt das Kotzen.
Ja. Ich habe ja einen Kumpel, also in meinem Alter, der studiert noch.
Ja,
weil der halt einfach nicht fertig geworden ist. Arbeit ist dazwischen gekommen und jetzt ist er mittlerweile Geschäftsführer von irgendwas und hat sich so Midlife-Crisis-mäßig in den Kopf gesetzt, sein Studium zu Ende zu bringen, der Sportpädagogik. Und und muss jetzt halt so Soziologie-Seminare besuchen und liest Hannah Arendt und sowas.
Irgendwie ganz geil. Sportpädagogik, so. Hannah Arendt lesen, das ist aber auch.
Nein,
ist neben. Die Banalität des Bösen findet auch auf dem Fußballplatz statt.
Ganz bestimmt. Nee, und es ist ganz nett so. Irgendwie haben wir jetzt wieder andere Gesprächsthemen. So Moral, deswegen komme ich gerade drauf. Moral zum Beispiel.
Verstehe.
Großes Thema bei Midlife-Crisis-Menschen.
Ah, okay. Nee, das hatte ich ja. Moral hatte ich ja noch nie. Und meine Midlife-Crisis ist halt Campingbus.
Abgehakt.
Ja, genau.
Apropos hier Midlife-Crisis. Ich bin ja 50 geworden.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Und Dankeschön. Und ich wollte mich nur ganz herzlich bedanken an alle, die an mich gedacht haben, die mir Postkarten geschickt haben oder sogar Geschenke. Und vor allem möchte ich denjenigen Danke sagen, die zum Konzert gekommen sind.
Was ich ja dann doch nicht geschafft habe.
Eine Deutschland-Tournee veranstaltet, zwei Bundesländer, also Deutschland-Tournee. Genau, du warst da ja nicht dabei wegen deiner Rippe. Was macht eigentlich die Rippe?
Ist alles wieder in Ordnung. Also es ist Sonntag vor einer Woche war es dann soweit, dass ich wirklich auch auf der Seite liegen, also ich bin Seitenschläfer und das ging halt nur unter Schmerzen die ganze Zeit. Und irgendwie von Sonntag auf Montag war's dann gut. Ja. Dafür hat dann Mittwoch the Fan gehittet, aber kann ich gar nicht mehr erzählen. Also das Kind ist, dass dieses beschissene Scheißjahr nimmt in seiner Beschissenheit wirklich überhaupt kein Ende, habe ich so.
Dann lass mich kurz meinen Geburtstagsbericht zu Ende erzählen, weil es hat alles ganz hervorragend geklappt. Es war extremst anstrengend, also die ganze Woche. Ich meine, es fing ja schon mit einer Beerdigung an. Onkel von meiner Frau ist gestorben. Am Montag war dann die Beerdigung. Am Montag kamen aber auch die Leute, die hier die Heizung abgebaut haben. Weil Bruchbude Karkensdorf war ja irgendwie mal wieder notwendig, dass wir hier irgendwie die Heizsituation ändern. Und wir haben uns dann für die große Lösung entschieden und gleich den Umstieg auf Wärmepumpe. Mhm. Und es hat sich jemand gefunden für die Gasheizung. Also gleich am nächsten Tag kam dann einer, ein Hörer von uns, liebe Grüße.
Super.
Aus, wo kam der her? Aus Ostfriesland, glaube ich, irgendwo. Ja, genau. Aurich, Emden? Ich hab's schon wieder vergessen, Entschuldigung. So, kam mal angefahren, steckt sich halt eine Gasheizung hinten rein ins Auto und wir trinken noch einen Kaffee und dann fährt er wieder los. Sehr lustig. Aber es war halt einfach, die ganze Woche war geprägt von, wir müssen hier hin, wir müssen da hin, wir müssen eine Entscheidung treffen. Der Fußboden muss gefliest werden noch, ne, weil wir haben ja im Hauswirtschaftsraum waren halt keine Fliesen. Weil vor 20 Jahren, als wir das Haus gebaut haben, hieß es, übrigens morgen kommt der Pufferspeicher und wir so, dann wird das wohl nichts mehr mit Fliesen. So. Und jetzt haben wir halt am Montag Heizung abgebaut. Montagnachmittag hat der Fliesenleger dann gelegt und wir waren auf der Beerdigung. Und als wir zurückkamen, war halt der halbe Raum gefliest. Und dann musste er am Dienstag erst noch fertig fliesen. Und ich musste am Dienstagabend dann, nachdem ich dann gearbeitet hatte, lernen, wie man Nivelliersysteme entfernt und Fliesen verfugt. Das hatte ich halt vorher auch noch nie gemacht.
Das ist selber verfugt?
Ja, what the fucking fug,
habe ich
verfugt.
Cool.
Naja, ich hatte halt so fertig Fugenmasse, die tust du halt in so einen Eimer und dann tust du die entsprechende Menge Wasser rein. Ich hatte es erst noch falsch gelesen, zum Glück gerade noch irgendwie nicht, was war das? Ich war, irgendwas hatte ich erst falsch gelesen, dann habe ich zum Glück doch die richtige Menge Wasser. Dann rührst du es an, hast so eine Pampe und die schmierst du dann da in die Fugen rein und ziehst es ab. Und der zweite Arbeitsschritt ist dann mit dem Schwamm das dann gerade wischen sozusagen.
Also von den Fliesen runterwischen oder wie?
Ja, sehr einfach, genau. So, es hat funktioniert. Das mit der Silikonfuge an der Kante, das habe ich nicht so hingekriegt, das sah furchtbar aus, aber meine Frau ist jetzt
am Glück. Das habe ich ja mal super hingekriegt, da gibt es ja so kleine besser. Spachtel dafür, um die genau,
ja, genau.
Im richtigen Format abzuziehen.
Ja. Den habe ich dann aber erst geholt, als ich gescheitert war, und hat meine Frau das damit sehr erfolgreich gemacht. Aber meine Frau ist handwerklich deutlich besser begabt als ich. Ich bin immer nur fürs Grobe gut.
So, und jetzt heizst du mit Wärmepumpe schon.
Ja, genau. Die wurde dann am Mittwoch wurde die Wärmepumpe eingebaut und erst die Solaranlage angeschlossen tatsächlich an den Puffer. Und da haben sie Mittwoch noch so gesagt, eventuell habt ihr heute Abend sogar schon wieder ein bisschen warmes Wasser, halt weil gerade die Sonne geschienen hatte. Aber tatsächlich haben sie dann am Mittwochabend auch schon die Wärmepumpe zum Laufen gebracht. Und jetzt heizt sich mit Strom.
Cool.
Ja, so. Und
PV hast du auch auf dem Dach, ne?
Nee, ich habe Solarthermie auf
dem Dach. Ja, genau.
So, ja, warm Wasser. So, und ja, ich weiß, es ist halt, Strom kannst du im Sommer viel mehr ernten als Wärme. Also dann, wenn viel Sonne scheint, braucht man halt gar nicht so viel Wärme. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen ungünstig. Aber genau jetzt, so in der Übergangszeit, so im Herbst oder auch im Frühjahr, da lohnt sich das schon echt. Und wir haben jetzt auch ein neues Steuersystem an der Solarthermie. Und die zeigt mir dann so Sachen wie, ja, heute hast du 20 Kilowattstunden Strom vom, Kilowattstunden Energie vom Dach in deine Heizung eingepflegt sozusagen. Direkt als Wärme. Und das ist
natürlich geil, das irgendwie als Strom speichern zu können, dann irgendwie auch, naja.
Die Wärme vom Dach als Strom
speichern? Nee, wenn man das, also wenn das, wenn ich habe gerade einen Knoten im Kopf. Nee, natürlich nicht. Die 20 Kilowatt hättest du ja nicht mit einer PV-Anlage
gemacht. Nee, ich hol Wärme vom Dach,
ja, eben,
die halt gleich genau, als Wärme. Ja. Deswegen ist das eigentlich schon ganz geschickt so. Und das
ja, das war bei meinen Eltern im Haus ja auch. Also das war im Herbst und Frühjahr auch immer hocheffizient, ja.
Im Winter, naja.
Ich habe das Haus verkauft.
Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Hat das gut geklappt oder gab es Probleme?
Nö, das hat sehr gut geklappt. Also es hat wirklich wesentlich mehr Geld gegeben, als ich gehofft. Also ich überlege gerade, es sind bestimmt, ja, es sind 10% mehr geworden, als ich glücklich gewesen wäre. Dass es
Ach so, super.
Wäre. Also das ist total super. Also ich hätte es halt auch für wesentlich weniger auch abgegeben. Aber letztendlich, also der Preis war, ist wirklich ein guter Preis. War dann mal wieder entsprechend frustrierend, weil ich halt selber gerne in dieses Haus eingezogen wäre irgendwann mal. Jetzt ist der Zug halt abgefahren.
Ja.
Das war letzte Woche war so, also letzte Woche war der Notartermin und jetzt dauert ja erstmal noch 4 Wochen oder 8 Wochen, bis da irgendwie sämtliche Papiere hin und her geschickt worden sind und das Grundbuch und die Stadt ihr Vorkaufsrecht nicht ausübt und so sowas alles. Also dann gehen jetzt jede Menge Briefe hin und her nochmal. Denn ich war letzten Donnerstag war der Termin beim Notar und ich bin Mittwoch runtergefahren und habe, also wie gesagt, ich habe irgendwie Montag und Dienstag beziehungsweise nur Montag zum ersten Mal wieder echt okay geschlafen. Dann von Dienstag auf Mittwoch dachte ich eigentlich auch okay schlafen. Also Mittwochmorgen um 8 klingelt mein Telefon wie bescheuert. Und zwar, also wenn du, also das iPhone, wenn du im iPhone sagst, hier bitte nicht stören, jemand aber, glaube ich, binnen einer Minute mit derselben Nummer zweimal anruft oder dreimal anruft, klingelt es halt trotzdem, weil das Telefon dann denkt, okay, es ist wichtig.
Aha.
So, irgendwann
scheppert
mein Telefon kurz nach 8 und ich denke so, hey, was ist zum Geier? Habe ich Idiot das wieder ausgeschaltet? Und was für ein Arsch ruft mich denn hier morgens um diese gottverlassene Uhrzeit an? Wir, Dr. Schneidereit, Krankenhaus, wir haben Ihre Mutter gerade aufgenommen, die ist gestürzt, die Hüfte gebrochen, die muss operiert werden, Sie müssen hier was unterschreiben. Ich so, kann die das nicht selber unterschreiben? Die ist gerade kaum ansprechbar. Und wir haben hier eine Vollmacht von Ihnen liegen. So, ja, scheiße, okay.
Ja.
Wir faxen Ihnen das mal eben. Wo können wir Ihnen das denn hinfaxen? Weißt du, und ich war
an meine völlig, E-Mail-Adresse.
Völlig schlaftrunken. Dachte, geben Sie mir 5 Minuten, ich rufe Sie zurück. Ich hab dann rausgefunden, dass ich habe an meinem ISDN-Anschluss, nee, wie heißt das hier, an meinem Telefonanschluss sind 3 Nummern halt. Und eine davon habe ich dann einfach mal auf die Fritzbox umgeleitet, weil damit kann man dann Faxe empfangen. Dann haben die mir das gefaxt und waren so 15 Seiten, so hier Komplikationen beim Hüft-OP, bla. Da habe ich halt unterschrieben. beziehungsweise also ne, meine digitale Unterschrift runtergestempelt im Rechner und dann angerufen, habe gesagt, ja, kann ich Ihnen das schnell zurückmailen? Sagt, ja, nee, E-Mail, das ist nicht sicher. Können Sie uns das nicht faxen? Fuck. So, die Fritzbox kann faxen, aber die kann halt keine 15-seitigen PDFs faxen. Kann das Ding nicht.
Ach echt?
Da kannst du halt ein Bild anhängen.
Also ach so.
Eins. Und dann habe ich eben auch so, ihr habt das mal als TIFF exportiert, war dann auch 15 Seiten, versucht zu faxen.
Als rief TIFF?
Ja, oder?
Also irgendwie 700 Megabyte oder
was? Keine Ahnung, scheißegal, war mir wurscht. Dann riefen sie an vom Krankenhaus, meinte, hier ist nur die erste Seite angekommen, können Sie nochmal? Ich sehe, also ich guck mal, was ich machen kann. Hab dann rausgefunden, dass es mit der Fritzbox nicht geht. Also du kannst halt eine Seite faxen, so, hallo Tobi, kann ich faxen, aber mehr nicht. Und ich habe so eine App auf dem Smartphone, das ist so eine Scanner-App. Und damit scanne ich halt Dokumente. Das Smartphone kann das mittlerweile selber, ich habe die App schon lang. Und da gibt's als so In-App-Kauf ein Fax. Kannst du sagen, so dieses Dokument faxen und zwar an diese Nummer da. Ich so, ja, okay, mach ich mal. Ja, kostet 2,80. Ich so, was? Das ist jetzt nicht, also kann man mal bezahlen, aber einen Fax wegzuschicken. Dann ich so, mach so klick, klick, klick. Und dann saß ich da und dann sagt die App irgendwann, ja, das Fax ist nicht durchgegangen. Ich so, shit, aber sie können kostenlos nochmal versuchen. Ich so, ja, okay, kostenlos nochmal versuchen. Nichts passiert. Dann habe ich nochmal da angerufen gegen eine andere Schwester ran. Sag ich, hier, ich versuche die ganze Zeit Ihnen dann Fax zu schicken. Das funktioniert irgendwie nicht. Ist bei Ihnen was angekommen? Nö, bei mir ist nichts angekommen. Ich so, ja, kann ich Ihnen das nicht per E-Mail schicken? Was soll das denn? Sagt sie, ja, warten Sie, ich gebe Ihnen meine private Mailadresse. Oh, wie da habe ich das an die private Mailadresse von Schwester Schieselinde Schneidereit geschickt. Die hat es dann ausgedruckt und zu den Akten genommen.
Ach, sehr schön.
Naja, und dann bin ich halt irgendwie runtergefahren und ich war jetzt von Mittwochabend bis Sonntag war ich eben unten und habe gedacht, okay, dann hast du Donnerstag den Termin, freitags ist Wochendämmerung, Aufzeichnung, da fährst du sowieso nicht zurück. Dann habe ich dann noch mit ein paar Freunden verabredet und gedacht, ja gut, machst dir ein paar lustige Tage irgendwie. Wohnen im Campingbus vor der Garage deines Elternhauses, weil im Haus ist ja gar nichts mehr. Und habe dann aber, weil meine Mutter im Krankenhaus lag, irgendwie mit einer neuen Hüfte eingebaut, und mein Vater im Altersheim dement die Welt nicht versteht, weil irgendwie ja, seine Frau ist nicht da und was ist denn hier los und weil total unruhig die ganze Zeit. Ich bin wirklich die ganze Donnerstag, Freitag, Samstag habe ich im Wesentlichen Zeit damit verbracht, zwischen Krankenhaus, Altersheim und ja, hin und her zu fahren und Sachen zu regeln und zu machen und zu tun. Ich kann nicht mehr, ehrlich. Ich habe jetzt so viele und ich denke dann auch immer, hör auf zu jammern, anderen geht's noch viel schlechter als dir. Aber es ist wirklich bis immer, wenn irgendwie ich das Gefühl habe, so jetzt ist mal Ruhe. So jetzt kriege ich mal durch und kommt wieder irgendein Scheiß
und hittet den Fan.
Der mich irgendwie wieder tagelang belastet und ich schlafe dann ja auch nicht, ne? Ich lieg bis morgens um 3 liege ich wach, ich komme 10 ins Bett und lieg dann 5 Stunden wach und grübel. Und so ein Scheiß da, also boah. Das ist echt, ich habe so die Schnauze voll, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Hat dann die Hüft-OP bei deiner Mama gut funktioniert?
Keinen also, Bock mehr.
Wie geht's deiner Mama? Ist ja,
ja, der geht's gut. Ja, also okay, den Umständen entsprechend. Ne? Also die ist halt auch alt und antriebslos und hat überhaupt keinen Bock mehr und sowas. Und also diese Woche soll die schon wieder rauskommen. Also es geht wohl relativ zügig.
Sie sagt, das geht schnell, genau. Bisschen, dann kommt Reha.
Reha machen wir gar nicht. Also der Arzt rief an und meinte, also normalerweise würde ich jetzt sagen, jetzt machen wir eine Reha, aber ich habe bei ihrer Mutter nicht das Gefühl, als würde das überhaupt was bringen. Also als würde die das wahrscheinlich sogar noch eher stressen, als dass es ihr hilft. Und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, dann fahren sie zurück.
Ja.
Weil dann Altersheim, da gibt's einen Physiotherapeuten.
Ach so, ja, super.
Und der kann dann mit ihr da irgendwie so Mobilitäts-Ding sie machen oder Mobilisierungsding sie machen.
Ja.
Ja, und das, ja. Dann rief mein Vater heute wieder an. Hat immer noch nicht wirklich begriffen, was mit seiner Frau ist. Und das ist alles ganz furchtbar. Das wirklich,
ich glaube, das geht aber wirklich vielen Menschen so. Und ich meine, mir ging es
ja
so, als meine Mutter
im
Krankenhaus. Und ich finde es dann aber trotzdem legitim zu jammern und zu sagen, ich reagiere jetzt auf diesen mentalen Breakdown, den ich gerade habe, mit ich mache das und das übrigens nicht mehr. Also ich finde es vollkommen legitim zu sagen, ja, anderen geht's zwar beschissener, aber mir geht's eben auch beschissen. Also mache ich jetzt Folgendes. Ich, keine Ahnung, nehme jetzt frei oder ich trinke jetzt eine Flasche Wein oder die ich nicht trinken sollte oder ich, keine Ahnung was. Also das ist doch okay. Also
ja, auf eine Art.
Sei also doch nicht so hart zu dir.
Ja, das ist leichter gesagt als getan irgendwie. Also ich habe heute bei meiner Therapeutin gesessen, ich habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so sehr wie dieses Jahr jegliches Gefühl von Selbstwirksamkeit verloren. Also das ist echt krass. Also ich habe ja mal gesagt, so Probleme, wenn ich Probleme kann man mit Geld bewerfen, davon verschwinden sie. Ne? Also es gibt so eine Art Problem und die meisten, die ich bisher in meinem Leben hatte, waren solche Probleme. Mhm. Und das geht jetzt nicht mehr. Ne? Nee. Also wir haben Geld genug, um jedes Problem zu lösen. Mein Vater kann auch mit dem Taxi zu meiner Mutter ins Krankenhaus, kostet dann irgendwie 80 Euro oder was weiß ich. Wäre überhaupt kein Problem alles, aber es geht halt nicht. Ne? Nee. Also ich könnte dem da ein Taxi hinstellen, aber dann müsste ich halt gleichzeitig auch den Taxifahrer wahrscheinlich irgendwie einkaufen für ein paar Stunden, dass der überhaupt meinen Vater durch dieses Krankenhaus geleitet, damit er meine Mutter überhaupt findet und so ein Scheiß. Und das wirkt sich halt auch auf meine Arbeit aus. Ne? Ich habe hier noch eine 18-teilige Serie liegen, die ich mal schneiden müsste. Und die liegt hier seit einem Jahr. 18. Über einem Jahr. Eine 18-teilige Serie. Ja.
Wow. 18. Auftragsarbeit?
Nee, ist keine Auftragsarbeit, sondern das ist eine komplette Vorlesung von Rudi Bachmann an der Universität.
Ach, okay.
Also praktisch so ein bisschen, wie ich mit Thomas Brandt gemacht habe, wo wir ja auch ein Schuljahr Politikunterricht gemacht haben, habe ich mit ihm eine komplette Einführungsvorlesung, hat er mir sozusagen gehalten. Mhm. Und das ist halt richtig, das ist halt ohne Ende Zeug, das muss ich halt alles fertig machen mal, aber ich komme nicht dazu, weil immer wieder irgendein Scheiß ist und wenn ich dann irgendwo, ich habe gestern war Montag, also ich bin Sonntagnacht nach Hause gekommen, ich habe gestern nichts gemacht, ich habe gestern nur hier gesessen und die Wand angeglotzt letztlich. Und Bares für Rares. Also.
Plausibel.
Was?
Klingt plausibel, also ja, klingt nach einem guten Plan.
Es ist so zum Kotzen, es ist wirklich, es fällt mir schwer zu jammern, aber ich kann nicht mehr. Ehrlich, ich kann nicht mehr. Und wenn ich mir dann überlege, du erinnerst dich.
Ich wüsste nicht, wer dafür kein Verständnis haben sollte. Also
es gibt genug Leute, die sagen, hör auf zu heulen, mir geht's schlechter oder dem da hinten geht's schlechter und das ist ja auch so.
Es ist ja auch tatsächlich so, aber das ist doch kein Grund zu sagen, hör auf zu heulen. Ja, heulst du halt. Also dann geht's dir halt scheiße. Also es ist ja objektiv betrachtet auch keine einfache Situation, in der du dich befindest. Ja. Ne? Wenn andere sagen, ist doch super easy, dann lügen die sich halt in die Tasche, weil das ist nicht super easy, was du da machst.
Ja, die meisten, oder was heißt die meisten, viele haben ja wahrscheinlich noch das Glück, dass nur ein Elternteil betroffen ist. Das ist in meiner Situation, ich habe ja gleich zwei, die nicht mehr funktionieren. Ja, und zwar nicht ansatzweise. Ja, das ist schon nochmal eins drauf. Andererseits gibt es dann auch genug Leute, die haben nicht das Glück, dass ihre greisen Angehörigen im Altersheim leben. Und das ist auch, wenn ich mir überlege, wie ich im Sommer gesagt habe, dann hatte ich gedacht, ich könnte ein paar Monate mit meinen Eltern irgendwie so, ne, da zu Hause. Ich denke mittlerweile, also wenn ich mir das so angucke, in welchem Zustand die beiden sind, das hätte ich nicht geschafft. Also das hätte ich im Leben nicht geschafft. Das ist so viel mehr Glück als Verstand, dass wir dieses Doppelzimmer bekommen haben, dass ich bin fast geneigt anzunehmen, dass das ein Gottesbeweis ist, aber dafür war ich nicht keusch genug in meinem Leben. Also weder in Gedanken noch in Taten noch in Worten. Das ist irgendwie, also das, ich weiß überhaupt nicht, wie Menschen, die dann tatsächlich so schwer immobile, verwirrte oder immobile, unverwirrte Angehörige zu Hause pflegen, wie die das schaffen, das ist, wenn man wächst an seinen Aufgaben natürlich, ne, und rüttelt sich das irgendwie ein, aber ich kann mir das nicht mal im Ansatz vorstellen.
Ja, also ich hab auch eine kurze, lustige Geschichte aus der Welt der Bürokratie zu erzählen. Wenn du magst.
Hau rein, ich fasel ja sowieso die ganze Zeit, nur ich bin nicht in
Griff. Geht aber immer noch um die Heizung. Aber es gibt ja also ein Grund, warum wir nicht nur den Tank, sondern eben auch gleich die Heizung getauscht haben, ist halt, dass es dann Förderung gibt. Mhm. So, und die wollten wir halt auch ganz gerne, also inklusive für den Pufferspeicher, und die wollten wir halt gerne mitgefördert haben. Für diese Förderung muss man sich einen Account anlegen bei meinekfw.de. Und das habe ich dann auch gemacht, und dann kriegt man so ein Angebot vom vom Klempner, das muss man dann da hochladen mit irgendwie einer Nummer und so weiter und so fort. Und dann, ja, okay, kannst du machen. Und dann muss man am Ende der Maßnahme, muss man dann die Rechnung und so eine Bestätigung nach Durchführungsnummer irgendwie da angeben. So, und der Klempner hatte schon gesagt, ja, du brauchst noch irgendwelche Dokumente und so, keine Ahnung. Und ich schicke dir da erstmal das, was du von mir brauchst. Und dann schauen wir mal weiter, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Mhm. Okay. So, auf meine.kfw.de stand dann, für den nächsten Schritt brauchen Sie die Rechnung, die Bestätigung nach Durchführungsnummer und eine Meldebestätigung und einen Grundbuchauszug. Ich so, oh. Was? Echt? Oh. Kriege ich das denn? Ja, also Meldebestätigung weiß ich, kriege ich im Bürgerbüro.
Grundbuch beim Amtsgericht, ne?
Beim Amtsgericht, genau, Grundbuchamt. So, und dann habe ich geguckt, gibt's das nicht auch online? Ich habe doch einen digitalen, also einen elektronischen Personalausweis und so. Ja, gibt es. In Berlin. Also in Berlin kann man sich eine Meldebestätigung digital holen, aber natürlich nicht als Niedersachse. So, in der Meldung, dass es das in Berlin bald gibt, die von 23 ist oder so, stand, ja, und 24 soll es das dann auch bundesweit geben. So einer für alle. Also wir bauen es in Berlin und dann dürfen die anderen Bundesländer das mitbenutzen oder so. Was ja total schön wäre, wenn es denn dann auch passiert. Also es ist nicht passiert. Ich konnte halt nicht online diese Dokumente holen. Und da stand aber, für den nächsten Schritt brauchen Sie die und nehmen Sie sich ruhig eine halbe Stunde Zeit, damit es auch alles ordentlich ausgefüllt ist und bla bla bla. Ja, so, also ich dann zum Einwohnermeldeamt, hier im Bürgerbüro, guten Tag, ich hätte gerne eine Meldebestätigung. Ja, was denn für eine? Ja, steht da nicht. So, ja, geben Sie mal einen Perso. Oh, Tobias Bayer, guckt sie mich an, guckt sie den Perso an, guckt sie mich wieder an. Ich so, ist irgendwas falsch? Nee, aber haben Sie vor 30 Jahren Hochzeiten fotografiert? Ich so, ja, what? Mein Dad auch. Nee, aber das war so ein Junger mit langen Haaren. Ich glaube, das waren Sie. Ich so, ja, da
geil.
War ich das. Und dann habe ich Ihre Hochzeit fotografiert gehabt und das war total nett. Dann haben wir darüber geklönt und so. Aber dann, ja, nehmen wir dann die für 7 € oder die für 9 €? Weil mit irgendwie noch Familienmitgliedern nennen und so. Ich so, gib mir die für 9, das ist scheißegal.
Ich hätte jetzt mal vermutet, dass wichtig ist, wem das Haus gehört, also wer steht im Grundbuch, wenn nur du da stehst?
Ja.
Ihr beide? Also,
aber nee, wir beide stehen im Grundbuch. Also meine Frau und ich, die Kinder nicht. So, naja, zumindest habe ich dann gesagt, es kommt nicht drauf an, gib mir die erweiterte, das wird schon richtig sein. Habe ich die gekriegt, dann bin ich weitergelatscht zum Grundbuchamt. War ich halt auch noch nie. Stellt sich raus, im Amtsgericht muss man erstmal eine Treppe hoch, dann über eine Glasbrücke ins Nebengebäude. Und das ist Tostedt, also wir reden von Tostedt, so einem 16.000 Einwohner-Kaff. Und dann da runter. Und ich so, wieso kann ich denn nicht hier unten einfach rübergehen? Ja, nee, während Corona haben wir hier die Laufwege optimiert und seitdem nicht geändert. Also mit Corona-Maßnahme wurde ich dann. Super. Und dann sitze ich dann in so einem Büro, zwei nette Kolleginnen da, ich weiß gar nicht, ob die Beamte sind, was auch immer so. Und ich wollte schon fragen, darf ich hier eigentlich fotografieren, weil das sah so geil aus, weil die ganze Wand war halt voll mit so Akten, aber nicht irgendwie in modernen Ordnern. Das sah aus wie vorm Krieg oder?
Ja. Diese Faltpappen, die dann einfach so da reingestopft.
Und dann dachte ich, jetzt geht sie gleich dahin und sucht zielgerecht und greift dann das. Aber nein, sie hat alle Arbeit am Computer gemacht. Erstmal gesagt, Hausnummer 17, ich so, nee, 19. Aber hier steht 17 für ihr Grundstück.
Oh.
Das ist aber falsch. Ah ja, dann korrigieren wir das gleich mal. Dann müssen wir gleich mal einen Fall öffnen. Wer ist denn hier der Schuldner? Wer ist denn da? Ich so, was kommt denn jetzt auf mich zu? Nee, das ist alles von Amts wegen, das müssen sie nicht bezahlen. Und für den Grundbuchauszug habe ich dann auch nur 10 € geplecht. Da halte ich diese beiden Dokumente, fahre nach Hause, will das alles einreichen, die Förderung beantragen. Und da ist so ein mehrschrittiges Formular, Online-Formular. Und dann gebe ich meine Bestätigung nach Durchführung-ID ein, dann lade ich die Rechnung hoch und bin fertig. Ja. Und ich so, scheiße, ich habe jetzt hier meine Meldebestätigung extra eingescannt und den Grundbuchauszug irgendwie 17 Seiten eingescannt. Was mache ich denn jetzt damit? So, das musste ich nirgendwo angeben. Oh. Und da stand ja aber, dass ich es brauche.
Ja.
So, ja, nee, wir bearbeiten das jetzt und teilen Ihnen dann mit, ob es genehmigt wird oder nicht. Ich sag, ja, habe ich da angerufen bei der KfW-Kammer an. Also da gab es so auf der Webseite gab es einen Chatbot.
Ja, gut.
Dann habe ich gefragt, wo lade ich denn jetzt hier mein Dokument hoch? Habe ich den Chatbot gefragt. Ja, da und da in dem Fluss von dem Formular. Haben Sie noch eine Frage? Ich so, ja. Kam da nicht vor. Ja, dann rufen Sie doch mal hier unter dieser 0800-Nummer an. Dann habe ich da angerufen, habe sofort jemanden dran bekommen.
Aha.
Und ich so, das gibt's ja gar nicht, ja gar keine Wartezeit. Nö, nö, was gibt's denn? Ja, ich habe das und das. Ja, wie ist denn Ihr Fördersatz? Also haben Sie noch irgendwie wegen beschleunigten Dingsbums oder zu wenig Geld? Ich so, nö, ich habe nur die 35% für, also 30 für alles wird gefördert und 5 für natürliches Kältemittel. Ja, nee, dann brauchen Sie die Dokumente gar nicht.
Super.
Ich so, was? Da stand ganz groß, dass ich die unbedingt brauche und es irgendwie sorgfältig machen. Nee, nee, irgendwo steht auch, dass man die erst, wenn man mehr als 35% Förderung haben will, brauche ich
es.
Irgendwo bestimmt. Nicht davor.
Wo du das erzählst, fällt mir ein. Also
wichtiger sachdienlicher Hinweis für alle, die eine Förderung für nur 35. Ihr müsst nicht zum Einwohnermeldeamt und auch nicht zum Grundbuchamt. Aber es war trotzdem nett. Also es war ein netter Ausflug. Verschwendete Zeit, aber.
Ja. Ich habe, also mein Elternhaus steht ja auch in so einer Ende 60er Jahre große Grundstück Einfamilienhäuser, also freistehende Einfamilienhäusersiedlung. Und da sind in der letzten Zeit, ich weiß nicht, wann war, oh Gott. Also irgendwann in den letzten Jahren, irgendwann in den letzten 10 Jahren ist das losgegangen, dass da so Drückerkolonnen rumgezogen sind. Das machen die dann halt, ne? Die sehen, ah, hier steht ein Haus, das ist irgendwie 40 Jahre alt, da klingeln wir jetzt mal und verkaufen denen ein neues Dach. So. Mhm. Und das sind halt echt gut geschulte Drückerkolonnen, gegen die so Senioren eigentlich überhaupt nichts auszurichten haben. Mhm. Hat dazu geführt, dass die Hälfte der Fenster in meinem Elternhaus ist dreifach verglast. Also früher war es zweifach verglast, die Hälfte hinten raus ist dreifach verglast mittlerweile. Und das war Drückerkolonne. Mhm. Und dann hatte ich auch erzählt, dass mit dieser Wärmepumpe, die ich gerade noch storniert gekriegt habe, das war halt auch so eine Drückerkolonne. Mhm. Und was mir dann aufgefallen ist, ist zumindest ein Verdacht, den ich habe. Ich kann das, also mir, ich müsste mir von der Bank irgendwie Kopien der alten Kontoauszüge holen und versuchen, das nachzuvollziehen, was nicht wirklich gelingt, weil die Unterlagen, die meine Eltern dazu aufgehoben haben, die waren auch unvollständig. Aber was mir aufgefallen ist, egal welche Firma den ein Fenster oder eine Dachisolierung oder so eine Wärmepumpe aufquatschen wollte, jedes Mal war ein Ingenieurbüro, irgendwo, ich glaube im Ruhrgebiet saßen die, oder im Münsterland, egal, ein Ingenieurbüro, das lief alles zusammen bei einem Ingenieurbüro, das dann diese erneuerbare Energiebezuschussung abwickelt. Mhm. So, und ich glaube, von diesem Zuschussgeld ist nie irgendwas bei meinen Eltern auf dem Konto angekommen. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also, und es war auch aus den Unterlagen nicht ersichtlich, dass das vielleicht vorher schon irgendwie diskontiert worden wäre oder sowas. Ne? Dass sie sagen, ja, wir bauen es ihnen für 10% weniger ein, weil wir kriegen ja die 10% Zuschuss. Das stand nirgends, war nirgendwo zu sehen. Ich glaube, dass da ein Ingenieurbüro, eben sich dieses im Münsterland oder Ruhrgebiet, genau, dass die mit diesen Fensterdrückern zusammenarbeiten und sich die Kohle einfach einstecken. Wahrscheinlich teilen die sich die Beute oder sowas.
Also bei dieser Förderung ist es jetzt so, die kriegt halt nur der Hauseigentümer. Ne?
Und, ja, das war da nämlich auch so. Und da musste dann auch irgendwie die Rechnung eingereicht werden oder sowas.
Aber das musste er selbst machen.
Ja, ja. Also, aber
der kann sich damit nicht bereichern. Er kann nur quasi das als Verkaufsargument nutzen und du hast den Vorteil dann aber doch nicht. Ne, weil du selber verpasst hast, dir die Förderung zu holen.
Nee, das war irgendwie anders. Das war irgendwie, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Es war
auch wieder so die unterschiedlichsten Förderungswege da.
War halt auch ein bisschen viel zuletzt. Aber das war, dass ich irgendwann da so saß und so Unterlagen durchguckte und irgendwann dachte, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie, das hätte, irgendwie hätte da eine Förderung beantragt werden müssen und da ist auch was eingereicht worden, aber das ist irgendwie alles so komisch im Sande verlaufen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute beschissen haben.
Diese ganzen staatlichen Förderprogramme, die laufen ja eh so, dass die Bürger davon eigentlich nichts haben, sondern das wird ja weitergereicht, also die Preise werden dann angepasst von den Herstellern.
Ne? Ja klar, entweder, Tankrabatt. Ne? Also,
genau. So, landet dann halt bei den Ölkonzernen.
Ja.
Und zum Teil finde ich es auch okay. Also die Förderung, die ich jetzt bekommen habe, weiß ich ganz klar, habe ich halt als Mehrpreis irgendwie auf die Rechnung gezahlt.
Das finde ich halt nicht okay, weil gehst ins Ausland, kriegst du deine Wärmepumpe halt für wesentlich weniger Geld. Also die Wärmepumpe ist halt in Deutschland um genauso viel teurer, wie der Staat an Fördergeldern drauflegt. Hm. Und das finde ich eine totale Unverschämtheit. Das hilft
natürlich nicht den Bürgern, die nicht genug Geld haben, um sich eine Wärmepumpe zu kaufen. Das ist vollkommen klar. So, aber den deutschen Firmen hilft es. Also die Klempner, die brauchen ja erstmal quasi die Anlaufzeit, um zu lernen, wie man diese Wärmepumpe einbaut. Und die Wärmepumpenhersteller, die brauchen halt auch erstmal eine Anlaufzeit.
Ja, aber das kann doch nicht unser Job sein, Tobi.
Also das ist Job der Politik.
Das ist mein Geld. Das ist das Geld aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das dafür aufgewandt wird, dass Firmen, die seit 10 oder noch länger Jahren wissen, dass sie sich diese Technologie, den Einbau dieser Technologie aneignen sollen, weil die es nicht gemacht haben, kriegen die jetzt von uns allen Steuergelder, um das zu tun. Das finde ich aber sowas von nicht in Ordnung. Und das dann, das, da kommt, nee.
Also
sie senken die Preise ja auch nicht, wenn sie dann, wenn sie sich das jetzt alles drauf geschafft haben. Ja, dann könnten, würde ich ja, also wenn sie dann hingehen würden und sagen, okay, vielen Dank, dass ihr uns die Ausbildung bezahlt habt, wir senken jetzt die Preise. Aber das ist ja nicht, was passiert. Stattdessen wird gejammert, wenn die Preise nicht
die
noch weiter steigen oder die Förderung ausläuft. Nee, da bin ich überhaupt nicht bei dir drauf.
So ähnlich war das ja bei der Dieselsubventionierung für Landwirte, wo das staatliche Ziel war, dass mehr Landwirte moderne Dieselmaschinen einsetzen. Ja, deswegen ist der Diesel für Landwirte reduziert. So, und jetzt ist das Ziel ja aber erreicht, dass die alle Dieselmaschinen einsetzen. Ja. Und eigentlich gar nicht mehr so richtig Ziel. So, jetzt die Förderung zurückzufahren, ist aber quasi unmöglich. Das stimmt, na klar, sowas passiert dann auch. Nur in diesem Fall mit der Wärmepumpe, also ich glaube gar nicht, dass da so viel beim Klempner bei hängen bleibt, sondern vielmehr halt beim Hersteller. Und damit die hier Fuß fassen, weiß ich nicht.
Aber müssen wir es, also ich bin da auch eigentlich nicht wirklich sprechfähig, aber ich finde es halt schon auffällig, dass in anderen Ländern Wärmepumpen weniger Geld kosten. So, mir kann niemand erzählen, dass es daran liegt, dass ausgerechnet deutsche Handwerker so unglaublich gut bezahlt sind, weil das sind sie nicht.
Also, naja, weiß ich auch nicht. Irgendwo muss das ganze Geld ja hin, das wir per Steuern bezahlen.
Ja, das ist alles schön. Kriegt alles der VW-Vorstand.
Es gibt übrigens, heute gerade kam ein neuer Kommentar in deinem Blogsystem an, oder gestern, zum Thema Emily in Paris, warum es da keine Reaktion drauf gab.
Ja, komisch, ne?
Komisch. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe sogar, glaube ich, die ganze erste Staffel angeguckt. Ah,
sehr gut. Brav.
Ja. Und dann die zweite angefangen und dann abgebrochen, weil es mir einfach zu punft. Also ich fand es von Anfang an ziemlich nervig, dass... Also ja, klar, es ist eine süße, kleine, niedliche Serie irgendwie und spricht irgendwie ein paar Dinge an. Aber dieses ganze Instagram-Hype-Zeugs, man muss nur irgendwie das richtige Hashtag benutzen und schon hast du irgendwie Millionen Follower. Und dass es irgendwie wichtig ist, dass man irgendwie, ist irgendwie so, ich weiß nicht, das war so toll.
Ist halt der Plot, ne? Also es ist halt einfach, das ist halt, ja, die Geschichte ist ja auch total simpel. Also ne, Emily hat jeden Tag, hat in jeder Folge einen frischen Kulturschock und rettet die Geschäfte der Agentur durch einen Hashtag. So, oder durch irgendeine so super moderne, ich kenne eine neue Internet-Hype-Dingsi. Das total, total billig, aber was ich halt so toll finde, ist dieses, das ist halt. Die sind halt alle so schön und alle so super angezogen und alles ist irgendwie so, so gay. Ich finde das so angenehm gay alles. Herrlich. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Echt. Super.
Naja. Also, ja. Diese ganze Beziehungsverquerungsgeschichte, die hat mich dann auch irgendwann genervt, so mit Untreue halt, oder doch nicht Untreue. Ich bin ja so moralisch und ja, so. Das ist so Teenager-Geschichte dann irgendwie.
Ja,
das
natürlich. Irgendwie, wenn du kein, das ist ja kein ordentlicher Plot. Das ist überhaupt kein Plot. Da kannst du ja nicht fünf Staffeln drüber erzählen. Das ist eine Sache, die erzählst du vielleicht in einer Staffel und dann ist auch mal gut. Und irgendwie musst du den Stuss ja vorantreiben. Aber ist das nicht toll, wie gut die alle angezogen sind? Wie schön die alle sind. Weißt du, herrlich. Es ist alles schön. Ja,
und
schön.
Das mit dem Wein, ach, das ist der und der, den kannst du mittags trinken oder vormittags trinken.
Das ist das Sancerre jetzt. Lunchwine oder wie
man das schon ganz ist. Nett.
Ja,
also ist herrlich. Klar, für die leichte Unterhaltung.
Super, ja, genau. Ja. Nur dafür. Ja.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich lese Reacher-Romane, die sind auch die leichte Unterhaltung, finde ich. Ist auch keine Anspruchsfolge. Wobei, das Letzte, was ich gelesen habe, habe ich ganz schön fertig gemacht. Da ging es dann um Menschenschmuggel und irgendwie war es ganz schön böse. Böse, böse. Ich habe überlegt, einen Reacher-Podcast zu starten. Ich entwickle mich immer mehr zum zum Reacher-Experten. Und nächstes Jahr kommt die neue Reacher-Staffel auf Prime. Und ich mag ja auch die Fernsehserie dazu total gerne.
Mit diesem unfassbar riesigen Riesentypen, ja, ne?
Genau.
Der Typ, der mein Elternhaus entrümpelt hat. Falls du zuhörst, Hüseyin. Der Typ, der sieht so aus. Der ist irgendwie 3 Meter groß und hat Hände wie ein Torwart. Ja. Und so, hallo Herr also, Klein, schüttel, ich habe noch nie so eine riesige Hand geschüttelt wie die, das ist wirklich der Knüller gewesen. Und der war ein Riesentyp, super.
Der Typ heißt Alan Richson und ist halt einfach tatsächlich groß und stark, und aber auch wie er auftritt in der Serie, ich finde, er hat immer so ein überlegenes und ein bisschen desinteressiertes Lächeln, es ist ganz geil. Ja, so, und wenn dann die nächste Staffel rauskommt, gibt ja so Podcasts, die besprechen dann jede Folge. Vielleicht mache ich sowas mal.
Machst du sowas? Jack Bayer, kein Weg zurück. Toby Reacher.
Ja, musst du noch die richtige Podcast-Partnerin dafür finden.
ich überlege gerade, ob ich eine Frau kenne, die Jack Reacher gucken würde.
Vielleicht hört ihr jemand.
Das ist halt so, das zweitdudigste, was ich so kenne irgendwie im Fernsehen, also von diesen modernen Serien. Das dudigste ist natürlich The Last Ship.
Kenne ich gar nicht. Nee.
The Last Ship ist die Geschichte der, warte mal, wie heißt sie? Der USS Nathan James, ist eine Fregatte, glaube ich.
Doch, hast du mal gesehen.
Ja, wo?
Wobei, ich kenne auch eine Frau, die mag James Bond. Und das ist doch eigentlich das Gleiche. Also James Bond ist doch eigentlich das Gleiche wie Reacher, nur in harmlos.
Naja, James Bond, also in den ersten, also ich würde mal sagen, im ersten, der Hälfte oder die ersten 2 Drittel aller James Bond Filme verprügelt der Frauen.
Das ist schon nochmal was anderes
als Reacher, glaube ich. Also ich neulich nochmal, was habe ich denn da gesehen? War das hier mit dem Beißer? Der Moonraker, ja, genau. Also los, sag es mir, klatsch, klatsch. Ich dachte so, hui, das kann man heute nicht mehr so erzählen. Das ist schon ein bisschen hart.
Oh Mann. Naja. Emily in Paris.
Ja. Ach ja, die Vespa hat übrigens 2.500 Euro Schaden.
Ach du Scheiße. Ja,
echt krass.
Von einmal ausrutschen,
genau, weil irgendwie auch noch Lenkkopf und wie heißt das, Steuerrohr sind, haben auch irgendwie was mitgekriegt, tauschen sie auch aus.
Wow.
Und ich hatte echt Glück, dass ich da eine Vollkaskoversicherung drauf hatte.
Ah, super.
Ja, ich hatte die ja neu gekauft damals und hab gedacht, ja, sicher ist sicher, mach mal Vollkasko drauf, und hab das dann mehr oder weniger vergessen, weil die ist nicht so teuer. Aber ich habe dann mal ausgerechnet, dass ich über diese 8 Jahre, die ich den Roller habe, ungefähr auch 2.500 Euro Prämie für die Vollkaskoversicherung
gezahlt habe. Na siehste, da hast du jetzt doch für alle Seiten gerechnet.
Ja, und habe mich jetzt aber auch endgültig dazu entschlossen, die dann, wenn sie repariert ist, weil dann ist sie mir im Grunde wie neu. Also sie hat ja 1800 Kilometer nur gelaufen. Dann werde ich die verkaufen Anfang der nächsten Saison.
1800?
Ja, ist nichts. Ich habe die also gerade mal 200 Kilometer im Jahr gefahren.
Vom Händler nach Hause.
So ungefähr. Nee, vom Händler nach Hause ist er mit der Spedition gekommen.
Wow.
Ja, also falls irgendwer, also die steht jetzt gerade in der Werkstatt, ich lasse sie auch über Winter da, hatte ich glaube ich erzählt, letzte Sendung schon, ne? Oder?
Ja.
Weiß gar nicht. Ja, ich glaube ja. Und hol die dann irgendwie Ende März, denke ich mal, da raus, dann hat sie auch frisch TÜV. Also falls das jetzt jemand hört, der sich denkt, ach Mensch, Ende März nächsten Jahres eine PX150 mit praktisch keiner Laufleistung.
Habe ich leider keinen Führerschein für.
Nee, es hatte sich auch niemand gemeldet.
Sonst würde ich sie neben dem Faltboot parken.
Nein, achso, wenn es darum geht, dann darf ich sie bei dir unterstellen, Tobi. Dann würde ich mal einmal im Jahr zum Vespa-Fahren bei dir vorbeikommen.
Klar. Aber ich könnte halt nichts damit machen. Weil
ja, eben. Führerschein. Eben. Ja, ist doch super.
Ja. Mache ich damit genauso viel wie mit dem Faltboot.
Genau.
Ich habe ja einmal probiert, es aufzubauen.
Ja, und? Wie war
es? Es hat halt nicht geklappt und dann waren zu viele Mücken und dann bin ich wieder rein. Das hat nach einer halben Stunde abgebrochen. Ich hab mir auch nicht viel Mühe gegeben, ehrlich gesagt. Es war heiß und es war irgendwie unangenehm mit zu vielen Mücken draußen. Und hat nicht funktioniert. Ja, Habe ich schon wieder nichts mehr zu erzählen?
Nee, wir haben nichts mehr zu erzählen. Ich sowieso nicht. Also ich habe ja auch durch diese, also ich merke, ich habe ja wirklich 3 Wochen lang, das waren ja teilweise so absurde Schmerzen, die ich hatte, dass ich dachte, oh mein Gott, ich habe mir doch eine Rippe gebrochen und sie sticht gerade in meine Lunge. Das ist so, ja. Ich habe nichts erlebt.
Ich hatte meine Rippenperlung, das ist halt deutlich schlimmer als ein Rippenbruch.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich hatte noch nie einen Rippenbruch.
Ja, das ist easy.
Bisher haben mir das immer nur alle gesagt, also schade, sie haben sich nichts gebrochen, hat mein Orthopäde zu mir gesagt, bei meiner ersten Rippenprellung vor Jahren. Ja, und ich habe tatsächlich nur hier gesessen, in irgendeiner bizarren Schonhaltung. So, und jetzt tut mir meine rechte Schulter tut mir immer noch weh, kann ich immer noch nicht richtig bewegen, rotieren und so.
Ja. Das habe ich nach unserem ersten Auftritt gemacht. Also wir haben ja dann diese Deutschland-Tournee auch gespielt.
Ja.
Also wir haben ja nicht nur die Heizung und die Beerdigung gehabt, sondern eben auch diese Tournee. Und an dem Donnerstag, also an meinem Geburtstag, kam da ja der Kollege aus Basel. Wir haben einen Schweizer Schlagzeuger eingeflogen, der trommelt wie ein Uhrwerk.
Oh Gott, oh Gott.
Und haben halt den ganzen
Donnerstag... Jetzt hab ich's gehört. Entschuldigung.
Süß.
Hat ein bisschen gedauert.
Und ja. Der hatte halt noch nie mit uns gespielt. So, und wir hatten ihm halt eine Setlist geschickt und unsere eigenen Stücke so aufgenommen und dann hat er die halt draufgekriegt. Den ganzen Donnerstag Musik gemacht quasi. Ein paar Gäste gehabt, ab und zu Torte gegessen, war halt mein Geburtstag. Und am Freitag dann dieses Konzert gespielt. Und das war wirklich aufregend, weil das war unser erstes Konzert seit irgendwie 15 Jahren. Ansonsten spielen wir halt Gigs in Kneipen, wo halt Leute sind und einige hören uns zu, andere nicht. Alle sitzen an Tischen und unterhalten sich eigentlich. Ne, das ist das, was wir jetzt seit 15 Jahren machen. Ich weiß nicht genau den Zeitraum, aber es ist halt ewig.
Ach so, und Konzert ist dann, aller Fokus ist auf die Bühne sozusagen.
Es gibt eine Bühne, es gibt Licht, es gibt einen Einlass und alle Stühle sind halt auf uns ausgerichtet. Also es war durchaus bestuhlt, der Saal.
Ja.
Und es gab irgendwie 60, 70 Sitzplätze. Und es mussten ja auch 50 Karten verkauft werden, damit es sich rechnet und so. Und es gab eine Vorgruppe und es war halt Konzert. Und das Erste, was super geklappt hat, und deswegen hatte ich mich auch bei den Hörern bedankt, es war halt voll. Also ja, wir hatten über 50 zahlende Gäste, also es hat sich am Ende gerechnet und es waren eben auch noch ein paar nicht zahlende Gäste da. Also es war voll.
Gerechnet auch im Sinne von, auch die Band hat Geld verdient? Also habt ihr noch was?
Wir haben nichts bekommen.
Okay.
Ich habe auch dankend abgelehnt, weil wir verdienen alle genug Geld und ich brauchte da kein Geld von. Aber der Saal, ne, die Hallenmiete muss halt bezahlt werden. Die Veranstalterin wollte bezahlt werden. Die hat auch ihre Technik da mitgebracht. Da haben wir so ein bisschen PA noch gehabt und sowas. Und die Vorgruppe, der Künstler musste halt bezahlt werden. Na klar. Und die GEMA musste bezahlt werden und sowas alles. So. Ich habe gesagt, wenn am Ende was überbleibt, dann spenden wir das. Aber also es war halt gar nicht so viel, dann habe ich es halt einfach dem Veranstaltungsort quasi gespendet.
Aber wie ist denn das? Ist das anders dann für den Künstler, wenn...
Oh, es ist so anders. Also wenn wir in der Kneipe spielen, dann gibt's halt immer mal Leute, die zu uns schauen oder irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Und es gibt auch manchmal Leute, die genervt sind, dass es so laut ist im Raum und man uns nicht so gut hören kann, weil die Leute sich alle unterhalten oder so. Ne, das kommt vor. Aber da war es halt zwischen den Songs, gab's dann, also nach dem Song gab's Applaus. Und dann war halt gespannte Stille. Und wir haben so Ansagen gemacht und uns mit dem Publikum irgendwie, also es gab auch nicht so viel Interaktion. Also sonst in der Kneipe reden wir mit den Leuten, die an dem Tisch neben uns sitzen und auch während der Songs und machen wir Quatsch. So. Aber bei einem Konzert geht das nicht. Also da geht zwischen den Songs haben wir natürlich interagiert, aber ganz anders. Also halt dann mit allen und irgendwie. Das war total abgefahren und es hat super funktioniert. Also erstmal der Schlagzeuger war halt wirklich super, wie schnell er das alles draufgekriegt hat und es hat einfach funktioniert und wir haben das längste Konzert meines Lebens gespielt. Wir haben 2:15 auf der Bühne.
Wow, dass ihr überhaupt so viele Titel habt. Also
naja, ich meine, wir machen die Nummer seit 30 Jahren, klar okay, haben wir so ja. viele Titel. So,
ich weiß noch, wie ich mal Kraftklub, kennst du Kraftklub?
Ja.
Das ist so eine Band aus, wo kommen die her? Ich glaube irgendwie.
Berlin?
Nee. Nee, die kamen irgendwo aus der Lausitz? Nee, auch nicht. Aus Karl-Marx-Stadt, glaube ich, kamen die. Chemnitz.
Kann sein.
Nee, jedenfalls hatte ich mal, war so aus so einem Kleinstfestival, wo ich die Bühne moderiert habe und da war ein Kraftklub, haben gespielt. Mhm. Und da waren die ganz, ganz neu.
Und, Chemnitz, ja.
Und da spielten die so und irgendwie kriegst du ja die Nachricht so, shit, ey, der nächste Act, die stehen im Stau oder irgendwas ist. Guck mal, dass sie weiterspielen. Oder die waren dann schon gebrieft, so auf, so, nach 30 Minuten müsst ihr aufhören. Und dann guckt er so, im vorletzten Song guckt er zu mir rüber und ich mach so, ja, weiter, weiter, weiter. So mit dem Finger so, ja, spiel. Okay, die haben wir dreimal gemacht, das Spiel. Nö, die irgendwann auf das Spiel gucken mich an und sagen, Alter, wir haben keine Songs mehr. Und was habe ich gesagt? Dann fangt halt nochmal von vorne an. Dann haben Kraftklub nochmal ihr Set gespielt.
Das war echt Gott, schön. Wir waren mal bei einem Konzert, also Christian und ich sogar, also der mein Mitmusiker und ich, wir waren mal bei einem Konzert von, oh, wie heißt denn der noch, so ein Liedermacher, der hatte einen, Wenn jetzt Sommer wäre, von wem ist das?
Reinhard May.
Wenn jetzt Sommer wäre, ich muss das kurz googeln, Wenn jetzt Sommer wäre, der heißt Ingo Pohlmann. So, und der hatte eine Platte rausgebracht, der hatte vorher irgendwie in anderen Bands Musik gemacht und hat dann eine Tournee gemacht zu dieser Platte. Und es war sehr schön. Also es war wirklich ein tolles Konzert und der Song ist so ein bisschen, also das ist halt Pop oder was, halt sein Hit gewesen. Und dann spielt er dieses Konzert und dann spielt er irgendwie eine Zugabe und die Leute rufen nochmal Zugabe. Und dann kommen sie halt wieder auf die Bühne und sagen, Leute, wir können halt nichts. Aber wir spielen jetzt nochmal, wenn der Sommer wäre, weil den möchte eh. Es war erbärmlich, ehrlich gesagt. Also ich habe echt gedacht, die verarschen uns. Und dann haben sie den Song halt nochmal gespielt und alle haben es gefeiert und Christian und ich sind raus, haben gesagt, das machen wir niemals. Nie in unserem Leben werden wir einen Song nochmal spielen.
Warum nicht?
Wir haben es dann tatsächlich irgendwann mal gemacht, aber uns dann über uns, nee, das macht man nicht. Also wenn du nichts mehr hast, dann gehst du halt von der Bühne. Das ist halt vorbei.
Und das Publikum?
Weiß nicht.
Sollen sich ein Bier holen gehen oder was?
Ich spiele übrigens auch keine Zugaben und das haben wir auch nicht gemacht. Also das
warum spielst du keine Zugaben? Du, das ist doch, du Schwein.
Das habe ich mir von den Foo Fighters abgeguckt. Ja, man muss Vorbild haben. Dave Grohl macht den ersten zwei Songs auf der Bühne, sagt er übrigens, we don't do encores. Wir machen keine Zugaben. Wir spielen einfach so lange wir können und solange ihr wollt und solange wir können. Ne? Und dann machen die halt auch 2,5 Stunden und sind dann halt völlig fertig und gehen dann von der Bühne und alle sind glücklich und alle wissen, es ist okay, jetzt geht das Licht an und das Konzert ist vorbei.
Ja.
Und so haben wir es halt auch gemacht. Kannst natürlich nur machen, wenn du auch 2,5 Stunden Programm hast. Aber hatten wir, also 2 Stunden 15. So. Und nee, das war sehr gut. Also das ist, und ich war einfach so dankbar, dass so viele Hörer da. Also ein Drittel waren tatsächlich Freunde und Familie von den Buchern. Ein Drittel waren Leute aus dem Dorf, also aus Hollenstedt, ne? Also Ochtmannsbruch gehört zu Hollenstedt und dann kommen da halt Leute hin, auch wenn das eben mitten im Nirgendwo ist, die haben halt keine Laufkundschaft oder so, aber die haben halt eben auch einen Bauernhof und die haben so eine Gemüsekiste, die man abonnieren kann und da sind dann eben Flyer drin und so hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass da in Ochtmannsbruch irgendwie alle paar Monate so ein Dielenkonzert ist. Und dann gibt's Leute, die gehen halt zu den Dielenkonzerten, weil es da halt sonst nicht so viel Kultur gibt.
Ja, klar.
So.
Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Gut, ist mit also, Gitarren, ich mag keine Gitarrenmusik, aber ich gehe trotzdem hin, weil es ist was los.
Genau. So, und davon waren etliche da und ein Drittel, also ich habe dann irgendwann gefragt, wer ist eigentlich hier als Hörer, Podcast-Hörer und ein Drittel hat sich gemeldet und das war
eigentlich ganz gut, ein Drittel, das ist eigentlich perfekt für eine Kneipenschlägerei, ne?
Es gab keine Schlägerei. Nee, es war aber echt total nett. Und ein paar Hörer haben mich dann angesprochen und einige haben sich auch nicht getraut. Auch total nett. So, aber meistens bin ich ja doch ganz nahbar. So, und dann haben wir da geklönt und noch ein bisschen ausgetauscht. Einer hatte ein Einschlafen-Buch dabei, das ich signieren sollte und so. Ich habe mich so sehr, sehr gebauchgepinselt gefühlt. Das
ja, kann ich verstehen.
Ja,
Applaus ist das schön. Brot des Künstlers.
Absolut, genau. Und am nächsten Tag haben wir dann wieder die Kneipennummer gemacht. Also wir haben ja 2 Konzerte gespielt und am Samstag dann im Wildwuchs mit Bier-Release-Party fürs Einschlafen-Bier. Das könnt ihr jetzt übrigens online bestellen. Kannst mal verlinken.
Ja, mach ich. Einschlafen-Bier, so. Direkt.
Ja, und das war auch total nett. Also das
schreibt mir schon, sauft Einschlafen-Bier, ihr Maden, oder?
Nein, okay, dann nicht. Vielleicht nicht. So, und das hat auch alles super geklappt. Also da war es nicht ganz so voll, da war irgendwie in der Mitte war ein großer Tisch frei. Aber da gab es dann die Überraschung, dass meine Cousine gekommen ist. Die sehe ich total selten und die hatte dann irgendwie in meinem WhatsApp-Status gesehen, dass wir das machen und ist dann hingekommen. Die wohnt da halt in York oder so, an der Elbe. Und ach, das war alles schön.
Wenn man Einschlafenbier googelt, dann das sind ganz, ganz unangenehme Suchergebnisse.
Oh, das
Schlaf ist und gut. Alkohol. Alkohol und Schlaf, der perfekte Schlaftrunk, Alkohol sabotiert unseren Schlaf.
Nein, du willst googeln nach Wildwuchs Brauwerk, also wildwuchs-brauwerk.de und da ist dann bockiges Schaf und wildes Schaf, weil sie ja nicht einschlafen.
Immer noch schweres Schaf, aber gut. Ist immer noch
das Video wurde da auch verlinkt. Eigentlich ist es nicht nett, ne? Also sich über solche Leute lustig zu machen, ist ja irgendwie nicht nett, aber Wahrscheinlich lebt die Dame nicht mehr.
Weiß ich gar nicht. Also ja, nee, ach, weiß ich nicht. Nee, ist das nicht nett?
Nee, das ist das, was dieser Fernsehtyp, der jetzt wieder da ist.
Ja.
Genau.
Ja,
aber was der halt ja macht und das sich auf Kosten anderer irgendwie lustig machen. Ich finde es nicht. Also Moral.
Ja, aber das war doch ein Mitschnitt aus dem Radio irgendwie.
Ja.
Oder ich finde, da ist das dann nochmal was anderes, weil du führst die Leute ja nicht so vor, dass sie.
Das lief doch so nicht im Radio. Das war doch eine Aufzeichnung fürs Radio.
Ja.
Das wollten sie doch noch zurechtschneiden oder lief das so im Radio?
Ich vermute mal, dass das so im Radio gelaufen ist, dass sie das einfach in den O-Tönen drin hatten und gesagt haben, das ist lustig, das senden wir jetzt auch noch. Und hier noch ein Schmankerl für Sie, meine Damen und Herren, oder irgendwie sowas. Also würde ich jetzt mal vermuten.
Naja, schweres Schaf.
Ja.
Abschied ist ein
Schaf. Das ist schön, ne? Und das würde mir, also da würde mir das zum Beispiel überhaupt nichts ausmachen, durch den Kakao gezogen zu werden, weil man sieht mich nicht, niemand erkennt mich auf der Straße und dann ist halt auch gut, ne?
Naja.
Ich finde deine Biere da nicht auf der Webseite, aber das können wir ja auch machen, wenn, also auf R sozusagen.
Ich schick dir Links.
Schickst mir einen Link für die Shownotes, genau.
Noch sind sie nicht ausverkauft und ich finde es ein ganz nettes Merchandise zum Hinstellen so. Ja. Ach, das war gut. Also ich war nach dieser Woche total fertig, aber auch irgendwie sehr glücklich und auch froh, dass es vorbei war, ehrlich gesagt. Also irgendwann ist dann auch mal gut mit Action. Ja. Ist die Action hier vorbei.
Ja, ich hoffe, dass bei mir irgendwie mal wieder Action kommt. Obwohl, ach, hat er ja eigentlich genug Action. Ich würde gerne mal wieder
Wünsch doch erstmal jetzt Ruhe.
Ja, Ruhe und genau. Ruhe. Ich wünsche mir Ruhe. Mhm. Danke.
Hab ich geliefert, oder?
Ja, fand ich gut. Hat gut funktioniert. Kommen wir zu Nachrichten, oder?
Ja, da werden wir uns auch eine Weile mit aufhalten. Glaube ich.
Ich fange also, an.
Würde ich ganz gerne.
Ja, mach mal.
Deswegen habe ich das Thema noch nicht aufgebracht. Lies mal vor.
USA, Präsidentschaftswahl läuft.
Ach doch.
Ja, ja. Nachdem wir ja wirklich jetzt Monate und Jahre nichts über diese Präsidentschaftswahl irgendwo gelesen und gehört haben, finde ich es wirklich verblüffend, dass sie es geschafft haben, damit anzufangen. Harris und Trump rufen zur Stimmabgabe auf.
Es ist überraschend. Nein, also natürlich, die Nachrichten sind voll davon und ich weiß, dass wie du dazu stehst, aber du weißt auch, wie ich dazu stehe. Also ich finde, das ist eine absolut richtungsweisende Wahl, erneut, und es ist dann einfach wirklich höchst relevant für uns, also für mich persönlich insbesondere, weil ich halt jeden Tag mit Amerikanern zusammenarbeite und regelmäßig darüber fliegen soll. Aber wenn Trump gewählt wird, das ist halt ein so ungreifbares Risiko, was da für die Weltsicherheitslage entsteht. Da kann die NATO dran kaputt brechen und dann haben wir halt in 8 Jahren hier die Russen wieder in der Heide stehen.
Genau. Ja, aber ich habe das, also ich habe mich wirklich sehr bemüht, diese ganze, also ich bin schon immer, also auch in meiner Zeit beim Radio war das schon so, ich bin schon immer ein wirklicher Feind der sogenannten Vorberichterstattung.
Ja.
Ich finde das wirklich, das hat fast keinen Informationsgehalt, Vorberichterstattung. Also morgen trifft der Kanzler den Dingsbumsminister. Ja, ist ja ganz toll. Ne? Aber wenn ich das weiß, dass er das tut, ändert das nichts daran, wie die sich treffen und was sie da besprechen. So, darum halte ich mich da immer so ein bisschen zurück auch und habe das nie gerne gemacht. Und wenn es dann um so Auslandsthemen geht, also gerade die Präsidentschaftswahl in den USA, das ist ja so eine Schicksalswahl und wie auch immer man das sehen mag. Aber mein Problem, was heißt mein Problem? Das geht mich erstmal nichts an. Wenn dann da die Präsidentschaftswahl gelaufen ist und ein neuer Präsident oder eine Präsidentin vereidigt ist und irgendeine Politik durchführt, die sich mittelbar oder unmittelbar auf mich auswirkt, dann fange ich an, mich dafür zu interessieren. Weil ich kann ja sowieso nichts dran ändern, dass diese Politik gemacht wird.
Na klar, weil du das nicht wählen darfst und vermutlich dürfen auch die meisten unserer Hörer nicht in den USA wählen.
Darum versuche ich das so weit wie möglich zu ignorieren. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwie großer Investor in irgendwelche Branchen oder in den USA oder weiß der Geier wo wäre, dann würde mich das natürlich mehr interessieren. Dass ich dann sagen würde, okay, ich ziehe mal lieber meine Millionen aus Südkorea ab und stecke meine Millionen nach Delaware oder weiß der Geier was. Aber da bin ich halt nicht und mich überfordert das auch tatsächlich, also oder mich überlastet das auch tatsächlich, mich um all das zu kümmern. Und die USA sind, was das angeht, einfach sehr, sehr weit weg.
Ja, für dich noch weiter als für mich.
Ja,
das ja. Verstehe ich. Für mich ist das auf einer abstrakten Ebene trotzdem interessant. Also wie dort gewählt wird, wie dort der Wahlkampf betrieben wird,
ja, sicher.
Hat ja auch Einfluss darauf, wie hier Wahlkampf betrieben oder wie hier Politik passiert. So, und ich finde es immer äußerst interessant, auch das deutsche Politikgeschehen mit dem amerikanischen Politikgeschehen oder weltweit irgendwie zu vergleichen, zu gucken, was können wir eigentlich mal voneinander lernen oder wo können wir besser aufeinander aufpassen. Aber und
das ist ja
wie hängen wir eigentlich voneinander ab?
Das ist ja nun nicht die Antwort auf diese Fragen, die kriegst du ja typischerweise nicht in der Zeitung, in der Vorberichterstattung zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Das ist ja so ein bisschen mein Problem damit. Erzählt mir doch mal was Neues. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie großartig Neuigkeiten erzählt worden sind. Das ist einfach nur diese permanente Zustandsbeschreibung. Ja, im Grunde ist es auch wieder so ein Horse-Race-Journalism. Wer liegt gerade vorne? Wer hat gerade gut gepunktet? Wer hat sich in diesem Interview gut geschlagen? Wer hat auf dieser Rede rumgestammelt? Das ist so, ja.
Ich habe jetzt zum allerersten Mal, war das in der Wochendämmerung oder war das in der Lage der Nation? Entschuldigung, ich richtig gerade nicht auseinander. Zum ersten Mal eine Einordnung gehört, dass wir machen uns ja in Deutschland häufig über dieses Winner takes it all in den Bundesstaaten lustig, dass dann irgendwie 51% haben für Trump gestimmt und schon werden 100% der Wahlmenschen aus einem Bundesstaat irgendwie für Trump geschickt. So. Und ja. Da habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass es doch bei uns im Bundesrat genauso ist. Ne, also wenn es in einem Bundesland in Deutschland eine Regierung aus CDU und FDP gibt, egal wie viel Stimmen sie bei der Wahl bekommen haben, schicken trotzdem diese Regierungsparteien alle nur diese Regierungsparteien schicken halt Leute in den Bundesrat.
Ja.
So und so kann es halt passieren, dass im Bundesrat Mehrheiten vorhanden sind, die sich in der Republik überhaupt nicht so abbilden lassen.
Richtig.
Also so und das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, diese Einordnung. Ah. Also mir war das immer bewusst und ich habe dann immer gedacht, so, naja, warum machen wir uns über die lustig? Wir haben das doch auch mit diesem Winner Takes It All, halt auf einer anderen Ebene. Ich finde das schon interessant, irgendwie drüber zu sprechen, zu schauen.
Das wird ja dann vor allen Dingen das mit dem Bundesrat wird dann vor allen Dingen ja da interessant, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass den meisten Menschen oder den meisten Wählerinnen und Wählern im Land nicht wirklich klar ist, was sie wählen, wenn sie einen Landtag wählen. Und auch nicht wirklich klar ist, was sie wählen, wenn sie kommunal wählen, sondern es ist dann immer so dieses, ja, das war ein Denkzettel für die Bundesregierung oder sowas, wo ich dann immer denke, ich möchte nicht, dass das so ist, aber ich fürchte, dass es tatsächlich bei sehr, 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 sehr vielen Menschen so gemeint ist, dass sie sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was bedeutet denn meine Wahlentscheidung auf Landesebene für die Landespolitik ganz konkret, sondern inwieweit kann ich damit zum Ausdruck bringen, dass ich Robert Habeck doof finde, obwohl ich eigentlich vielleicht mit Cem Özdemir einen guten Minister im Lande hätte oder sowas. Oder ein Ministerpräsident will er ja sogar werden jetzt.
Ja.
Und das so gesehen finde ich dann so eine Geschichte oder so eine Diskussion wieder sehr interessant, aber das ist ja komplett losgelöst dann von den USA. Da ist ja dann dieses The Winner Takes It All, haha, die doofen Amis, ist ja dann nur das Vehikel oder der Aufhänger, an dem ich meine Geschichte über die problematischen Wahlentscheidungen auf Kommunal- und Landesebene thematisiere. So, und da so gesehen interessiert mich das auch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich völlig ignoriere, was in den USA passiert. Ne? Aber ich kümmere mich da nicht so sehr drum.
Das ist ein bisschen viel. Also ich höre ja gerne den Was jetzt Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Und da ist halt wirklich jetzt seit Wochen jeden Tag.
Das ist halt so ein Overkill. Und irgendwann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, hast du dann auch als, ich sag mal so, normaler Bürger die Schnauze voll. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde das nicht beruflich machen, jeden Tag 4-5 Zeitungen zu lesen, sondern wäre so ein stinknormaler Mensch, der morgens um 8 aus dem Haus geht, 8 Stunden bufft, vielleicht noch irgendwie eine Stunde pendelt in jede Richtung und dann abends die Nachrichten guckt. Ich würde mich ein bisschen verarscht fühlen, ehrlich gesagt. Ich würde wirklich denken, sag mal, Leute, gibt's keine dringenderen Themen? Haben wir nicht unmittelbar was uns unmittelbar betrifft? Da gibt's doch viel mehr zu erzählen. Ja, klar,
dann glaube,
wieder so ein Lindner-Papier und dann haben wir auch genug.
Ja. Ich glaube, wenn nicht Donald Trump einer der Kandidaten wäre, dann würde auch weniger darüber berichtet werden. Ich glaube, als Donald Trump Präsident war, wurde auch deutlich mehr über die USA berichtet als vorher oder jetzt als Biden Präsident war, wurde auch weniger wieder über die USA berichtet als Trump, weil Trump ist halt einfach ein Kasper.
Der will halt auch in den Medien. Es wird ja weniger über die USA als über Trump unmittelbar berichtet, was vielleicht auch gar nicht so schlau ist.
Genau, so. Und ich glaube, dass deswegen jetzt auch diese Wahlberichterstattung so intensiv ist, weil dieser Kasper da drüben halt also wirklich jeden Tag eine Scheiße von sich gibt und einen Mist macht. Das geht ja auf gar keine Kuhhaut.
Was ich wirklich interessant fände, wäre, falls Trump die Wahl gewinnt, was das mit unseren Rechten macht. Weil wenn die sehen, dass man mit solchen Auftritten, sowohl inhaltlich als auch formal, solche Mehrheiten sich holen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass CDU, CSU, FDP, AfD, BSW sowieso, dass die erst recht aufdrehen und Quatsch erzählen den ganzen Tag.
Das machen die doch jetzt schon.
Also ja, es hat noch ein bisschen Anstand, also ein bisschen mehr Anstand
als Donald Trump. Guck dir doch Friedrich Merz an, wie der über Paschas redet. Also es ist doch, die Mechanismen werden schon längst genutzt.
Ja, aber natürlich also nicht
in diesem Maße. Das Learning ist schon da.
Aber wenn
Trump, der war ja auch schon mal Präsident, also seitdem wissen doch die Rechten in Deutschland, wie es funktioniert.
Ja, die mussten erst mal gucken, das kriegst du ja nicht so. Ich glaube nicht, dass so jemand wie Friedrich Merz und seine Leute da, dass die 2016 schon begriffen hatten, was da eigentlich passiert ist. Aber mittlerweile haben sie es begriffen und probieren es hier halt mit ein bisschen mehr Anstand aus. Wenn sie aber sehen, dass sie eigentlich jeglichen Anstand fahren lassen können und es trotzdem funktioniert, dann gnade uns der Gott, an den diese Leute nicht glauben.
Ja. Absolut. Na gut, also es wird gewählt, tatsächlich. Ja. In Deutschland gibt es dagegen Koalitionsstreit. Ampelkoalition ringt um Auswege aus der Krise.
Welche Krise jetzt? Ihre eigene? Die Krise des Landes?
Es geht um die Regierungskrise.
Die Regierungskrise.
Ja, die Regierungskrise. Also so steht es da in der Meldung. Lässt sich ja gar nicht mehr bezweifeln, dass es eine Regierungskrise gibt, ne? Wenn die Regierungsparteien nicht mehr miteinander sprechen, sich einfach nur noch gegenseitig Papiere an den Kopf werfen. Mhm. Das ist ja irgendwie
schöner Artikel in der Zeit von Robert Pausch, eine kleine Anleitung, um Christian Lindner zu verstehen.
Ach.
Das ist ganz witzig darin, ein sehr schönes.
Ist das denn? Also lohnt sich das?
Ja, das lohnt sich sehr. Ich meine, die FDP, das ist ja der Witz, also der Artikel argumentiert halt, dass die FDP immer so tut, als könne man ihre Politik, als wäre ihre Politik praktisch stünde auf verlorenen Posten in diesem Lande. Und das ist ja gar nicht so.
Nein, also, die bestimmen alles.
Genau, und das argumentiert der Artikel eben auch. Der sagt auch, noch nie dürfte es einer so kleinen Partei mit so wenig Stimmenanteil jemals gelungen sein, so viel in diesem Land irgendwie zum Beschluss zu bringen.
Oh doch, das war schon immer so. Also die FDP war ja immer schon
das Zünglein an der Waage.
Und als solche hast du ja immer die größeren Koalitionspartner dann auch im Griff und sagst, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann sind wir halt raus und dann stehst du doof da. Ne? Und das haben sie ja dann auch gemacht. Also es war ja nachweislich so, dass sie dann irgendwie von der SPD zur CDU gewechselt sind. Und die Macht haben sie nicht nur, damit haben sie nicht nur gedroht, sondern sie haben sie ausgeübt.
Ja.
So. Das ist echt ein ganz schöner Flaw in unserem tollen politischen System.
Welcher Satz darin sehr schön war, die Erzählung der FDP, dass man in dieser Regierung nichts umsetzen könne, ist eben genau das. Eine Erzählung, die mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Um zu verstehen, was gerade in der Regierung vor sich geht, ist es wichtig, sie zu kennen, also die Erzählung. Aber genauso wichtig ist es, nicht darauf hereinzufallen.
Ja.
Das ist es. Das letztendlich fällt hier ein ganzes Land, beziehungsweise die Presse dieses ganzen Landes, die ganze Zeit auf Märchen herein, die Ferengi erzählen. Das ist schon echt beeindruckend.
Es ist schlimm. Aber was denkst du, gibt es Neuwahlen vorgezogen?
Ja, also wenn das so weitergeht, ja, dann haben wir hier in weniger als 12 Monaten Neuwahlen. Digga, das ist, was ich eben gesagt habe. Es gibt Dinge. Also ich habe sehr viel Meinung, ich sage sehr viel, aber es gibt Dinge, bei denen bin ich nicht sprechfähig. Und das ist genau so ein Ding. Ich vermag überhaupt nicht zu beurteilen, wie stabil, wie instabil diese Koalition ist und sowas. Und ich glaube auch, dass die meisten, die darüber schreiben in so Zeitungen und sowas, das gar nicht wirklich beurteilen können. Also das wäre ja auch mal was für so Studenten der Medienkommunikationswissenschaften, einfach mal zu gucken, was schreibt denn eigentlich die Zeitung? Also ne, einfach mal zu beobachten, was glaubt denn Kommentator X? heute für eine Sache, was glaubt er morgen für eine Sache, was glaubt er übermorgen für eine, wie oft ändern diese Leute und diese Standpunkte sich eigentlich? Nee, ich weiß
ja, nicht. Also. Okay, aber Holger, hast du eben Digger gesagt?
Digger. Zu mir? Habe ich Digger zu dir gesagt? Ja, kann sein. So ein Problem mit Digger. Ja, die Kids in meinem Alter reden so.
Alter, ey. Digger, Alter.
Digger, Alter.
Bro. Bro,
ja. Findest du sus, ne?
Das gibt minus 50.
Kennst du eigentlich die Kids in meinem Alter?
Nee.
Okay. Wie heißen die denn? Ich vergesse immer den Namen dieser Hip-Hop-Band.
Kids
oh,
in deinem
Alter. Oh, warte mal, die Kids in meinem Alter. Mann, sind das fettes Brot. Nee, Deichkind. Deichkind.
Ach
eine
so,
der letzten ja. Singles von Deichkind. Die Kids in meinem Alter. Kennst du wirklich nicht? Pass auf, ich zitiere mal ein bisschen. Die Kids in meinem Alter schmeißen mit Zwannis, freier Fall dem Ende entgegen. Nach dem Tal wird's schwerelos, sind niemals pleite, haben X-Ray-Vision, sind alle informiert, fly wie ein Mönch, unnützes Wissen, denken sie verstehen Kunst. Die Kids in meinem Alter hören Trap, die Kids in meinem Alter konsumieren, Kids in meinem Alter fliegen viel, Alkohol bleibt ihr einziges Ventil. Kids in meinem Alter wollen befehlen, haben Ideen und stehlen wie Frank Thelen. Das ist echt ganz geil. Das ist halt, der Typ ist halt in unserem Alter und singt halt über uns. Und das tut echt total weh, sich das anzuhören. Kids in meinem Alter kiffen mit Cis-Männern, suchen die Challenge, wählen grün. Machen Englischkurse, sind schlampige Zeichner, ballern sich den Rücken durch, gehen skaten mit Helm, entwickeln Höhenangst. Spiegelreflex-Selfie, fleckige Hände, Kacke auf der Fellweste.
Ich fand deinen Kommentar zu meiner Frage nach den Neuwahlen übrigens trotzdem gut, weil,
welchen?
Also auch wenn es natürlich ein Witz war, dass du sagst, in weniger als 12 Monaten gibt es Neuwahlen.
Ach,
ja. Weil ja, das war genau meine Frage, warum eigentlich? Also es ist echt nicht, also nächstes Jahr ist eh Wahlkampf.
Ja, das ne? Davon mal ganz Jahr, abgesehen. Ja, ja.
Was soll denn das? Also jetzt ja, Neuwahlen, das, noch im Frühjahr, also ein halbes Jahr vor den eigentlichen Wahlen.
Ja. Das würde auch das, wobei der Zeitartikel, der argumentiert eine Sache und das ist gar nicht so doof. Wenn Lindner die Koalition jetzt platzen lässt, dann sieht Lindner handlungsfähig aus. Wenn Lindner das Ding jetzt so weiterlaufen lässt, dann verspielt er Momentum.
Mhm.
Ja? Dann guck mal, ja, der Lindner, ne? Der hat nicht mal die Eier in der Hose gehabt, den Laden aufzulösen. Also das könnte, das ja, könnte noch so ein Ding sein, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich betrachte staunend, was da passiert.
Was da irgendwie Parteistrategie jetzt über die Zukunft des Landes entscheidet.
Ja, was ich vor allen Dingen so frappierend finde, ist, dass also die FDP, die bezeichnen sich ja immer als die Liberalen, das ist ja sogar deren Untertitel, und erzählen immer die Geschichte von ihrer eigenen Ideologiefreiheit. Aber wenn du halt dieses Lindner-Dings, dieses Positionspapier, diese 15, 18 Seiten, die er da rausgehauen hat, wenn du das liest, das ist halt durchsetzt von Ideologie. Die sind so vernagelt in ihrer Ideologie, dass die machen auf mich den Eindruck, dass sie noch nicht mal mehr in der Lage sind, Kompromisse irgendwo zu schließen. Was die anderen Parteien alle hinkriegen. Aber bei der FDP sieht es mir immer so aus, als würden die, ja. Nee, was wir hier sagen, das ist ja quasi naturgesetzlich. Und das kann es ja auch nur sein, weil wir ja ideologiefrei sind. Also müssen alle anderen die Ideologen sein und auf deren Weg gehen wir garantiert nicht mit, weil wir sind ja ideologiefrei, denn wir formulieren ja, wie schon gesagt, ausschließlich Naturgesetze. Das ist schon schwierig. Ich finde das echt schwierig. Ich finde das einen sehr, sehr, sehr problematischen Verein.
Ja, also ganz offensichtlich ist es so. Also.
Hier noch ein problematischer Verein. Bundesanwaltschaft. Ja. 8 Angehörige der sächsischen Separatisten festgenommen. Faeser Doppelpunkt steht in der Überschrift.
Ja,
hat aber auch also nicht aufgepasst im Content-Management-System.
Nee.
Die haben sich SS genannt. Das musst du dir mal vorstellen. Also,
sächsische Separatisten.
Das ist alles so erbärmlich da rechts außen. Das ist unglaublich. Faeser Doppelpunkt. Steht auch in der Meldung. Faeser Doppelpunkt.
Aber gut, festgenommen ist nach den Medienberichten auch ein AfD-Lokalpolitiker aus Sachsen, der Mitglied der Jungen Alternative Sachsen ist. Der AfD-Vorsitzende
Schruppi.
Bezeichnete Schruppi. Derartige Bericht. Nee, komm, das kannst du jetzt nicht machen. Tim und Struppi ist cool.
Wann hast du das letzte Mal in Tim und Struppi geblättert?
Weiß ich nicht.
Mhm.
Mit 12 wahrscheinlich. Mhm. Oh je.
Ich habe alle hier. Ja.
Aha.
Und ich könnte dir ja mal ein paar Zitate aus Tim im Kongo vorlesen.
Ach du Scheiße. Mhm. Okay.
Soll ich mal rauskramen?
Dann passt das ja doch vielleicht zu Struppi. Struppi bezeichnete derartige. Nein, bitte nicht. Wir müssen jetzt hier keine Rassismen aus den 80ern.
Also, das ist Tim. Tim ist. Es ist nein, toll, bitte, weil es ist meine Kindheit und mein. Nein, ich kram das jetzt noch nicht raus. Ich habe auch gerade festgestellt, dass ich die nicht chronologisch da stehen habe, ich Trottel. Das ist super. Das ist meine Kindheit, meine Jugend. Das kann man auch immer noch sehr gut lesen, aber man muss das mit den nötigen Distanz lesen, beziehungsweise immer im Hinterkopf behalten, das ist Kolonialgeschichte. Das ist belgische Kolonialgeschichte, die da nebenbei und teilweise sogar mittendrin erzählt wird. Aber natürlich sind Schulz und Schulze geil.
Zumindest hat Struppi gesagt, derartige Berichte sind vollkommen schockierend.
Ja, der wird auch gedacht haben, ja, wie kommt denn das? Das ist ja komisch, wie kommt denn das? Das ist unglaublich. Ja, Leute, wie kommt das wohl, dass
Fascho-Dinge tun?
Das ist echt unglaublich. Was ist denn eigentlich mit dem Parteiverbot? Haben wir da noch mal was von gehört? Ist jetzt vom Tisch, ne? Die finden das alle prima, dass die Nazis im Parlamenten sitzen, ne?
Die kümmern sich gerade viel mehr darum, ob man jetzt irgendwie Neuwahlen im Frühjahr oder im Herbst machen sollte. Das ist genau. Viel wichtiger, als ob Faschisten irgendwie gewählt werden dürfen oder nicht. Jetzt wollte ich gerade was ganz anderes noch sagen.
Was Keckes?
Nee.
Na dann.
Was Keckes? Nee, ganz bestimmt nicht. Ach Gott, egal, schneid's raus. Ich hab gerade den Faden verloren.
Ich hab keinen Bock drauf.
Dann lass es drin, wir reden über Autozulieferer. Schaeffler streicht mehrere tausend Stellen.
Ja.
Schaeffler ist ein Autozulieferer.
Ja, der macht viel so Drivetrain, ne? Also Antriebssysteme, oder? Was macht der alles?
Keine Ahnung, was die machen.
Wesentlicher Grund um die Ungewollte arbeiten bei Schaeffler 120, da steht nicht dabei. Ich meine, Schaeffler ist ganz dick im Verbrenner-Ding sie auch. Aber frag mich nicht, ich geh mir auch nicht auf.
Der Automobilzulieferer Schaeffler wird angesichts einer Schwäche im Industriegeschäft und einer Flaute bei Elektroautos. Nein, also die schieben die Massenentlassung auf die Schwäche, die Flaute der Elektroautos und nicht, weil sie irgendwie auf Verbrenner spezialisiert sind.
Ja.
Ja, dann kommt das ja doch nicht mit den Elektro. Also ist ja alles Quatsch. Dann müssen wir doch wieder Verbrenner bauen.
Ja, nee, klar.
Also, und weil
die wir haben. Die wir über haben, kauft der Chines. Das hat er ja auch früher immer gemacht. Israel. Netanyahu entlässt Verteidigungsminister Gallant. Das ist hart. Also, das ist so, dass Gallant war noch einer der Gemäßigten.
Mhm.
Was jetzt angesichts dessen, also, was Israel gerade macht, ist gemäßigt halt auch schwierig. Aber ja, da bin ich ja mal gespannt. Steht schon dabei, wer danach kommt?
Außenminister Katz.
Aha. Katz habe ich nicht auf dem Schirm, also weiß nicht. Aber Gallant.
Denk das immer nur an Katz-Delikatessen in New York.
Wo du mir erklärt hast, was Corned Beef ist, woraufhin ich dann bei meinem Lieblingsfleischer tatsächlich Corned Beef gefunden habe.
Ach was?
Ja, und? Der hat Corned Beef gehabt. Da dachte ich so, ach krass, Corned Beef. Und das war sogar eingeschweißt. Mhm. Also so vakuumiert. Sag ich, ja, gib doch mal hier so von dem Corned Beef was mit. Total geil. Ja. Habe ich mir dann natürlich auch, das war halt auch so 2 Zentimeter dick. Und dann habe ich mir so ein Brötchen aufgebacken hier in meinem Airfryer und habe dann da das Corned Beef dazwischen geklatscht und habe gedacht, ah, so muss das. Also war wirklich so ein, ah.
Hatte ich noch Sauerkraut und irgendeine Soße drauf?
Ja, nee, das hatte ich jetzt gerade nicht da, Sauerkraut und so.
Damit es auch einen.
Oh, ich habe heute mit so einem Süßchen gekocht. Ich habe mir heute, also es gibt so ein
Gericht. So kommen wir von
israelischer
Politik.
So ist das im Laber-Podcast.
Corned Beef.
Digga, so ist das.
Ja? Wir können da eh nichts zu sagen. Ich meine, ich hatte auch Gallant als einen der Gemäßigten irgendwie auf dem Schirm, aber ob er das wirklich war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Also ich traue mir da nicht mal
eine Einordnung zu. Ich frage, ob man in der, also die ganze Regierung ist ja nicht gemäßigt, habe ich so den Eindruck. Aber ja. Naja, jedenfalls, wenn ich so, was ich mir ganz gerne koche, ich mag gerne so Semmelknödel, ne, so aus dem Kochbeutel.
Ja.
So.
Habe ich seit 30 Jahren nicht gegessen.
Ja, hole ich mir total gerne. Ich habe immer so eine Packung Semmelknödel hier stehen, wenn ich dann so ein Hüngerchen habe und ich weiß, oh, ich weiß nicht, was ich essen soll, ne, ich koche mir was. Mache ich mir halt Semmelknödel. Und dann habe ich von, wie heißen die denn? Ist das Alnatura? Ne, so eine Gewürzmischung. Die heißt Trüffelglück.
Ja.
Ja.
Davon hattest du schon mal geschwärmt und daraufhin genau. habe ich eine Packung zugeschickt bekommen.
Das ist total cool. Also ich habe halt so ein Döschen Trüffelglück und dann koche ich mir halt diese Klöße, dann nehme ich irgendwie so ein bisschen Schlagsahne, koche die einmal auf mit so einem Teelöffel Trüffelglück drin und habe dann eine sehr leckere, herzhafte Soße nochmal so über diese Klöße drüber. Und das geht
aber recht schnell und unkompliziert. Aber die schmeckt gar nicht nach Trüffel, ne? Also das ist irgendwie...
Im Wesentlichen schmeckt es nach Steinpilzen, ja.
Ja,
ja, ja. Aber,
was ja auch nicht schlecht ist, aber...
Genau. Und ja. Da habe ich heute zum ersten Mal das nicht mit Sahne, sondern mit einem veganen Ersatzprodukt gemacht. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, sogar von Alpro, die ja auch meinen Lieblingsvanillepudding machen. War total super. Also hat total gut geschmeckt.
Ja. Ich koche relativ viel mit Creme Vega, heißt das. Mhm. Von, ich weiß gar nicht, wer der Hersteller ist. So eine grüne.
Nee, also ich fand das, da habe ich jetzt auch gedacht, so, okay, das ist mal ein veganes Ersatzprodukt, bei dem ich nicht das Gefühl habe, dass ich mir den Geschmack kaputt mache, weil es gibt so,
nee, überhaupt.
So Butterersatz zum Beispiel, das geht halt gar nicht zum Beispiel bei mir, das kriege ich eine Krise von.
Nennt sich Margarine, oder?
Naja, weiß nicht. Es gibt doch noch so was anderes, Viroblock oder so ähnlich heißt das. Mhm. Nee, das heißt anders, Viroblock war irgendeine Technik bei diesen Masken früher. irgendwas Block. Wo dann auch total viele Leute immer sagen, so, ja, das ist total super Butterersatz. Und wenn ich das esse, denke ich, nee, bah. Also ich brate auch immer mit Butter und so. Also vor allen Dingen, seit ich meine Pfannen neu habe, mich nur mit Butter am Braten.
Und nicht am Putzen wegen Emily in Paris.
Nee, nicht am Putzen, weil es Stahlpfannen sind.
Aber, also, das, auch gut. Ja. Ja, bin ich dran? Iran. Widersprüchliche Meldungen der Justiz. Deutsch-Iraner Shahmat angeblich gestorben und nicht hingerichtet. Mhm. Ja, also
wieso, das ist
noch nicht so genau.
Haben die nicht gesagt? Das ist doch albern, ey. Nee, also ihr braucht uns nicht zu bestrafen, weil wir haben den dann doch nicht hingerichtet. Was soll denn das, ey? Seid ihr eigentlich bescheuert?
Nicht mal Eier in der Hose. Ja. Oh Mann.
Migrationspolitik. Somalia sagt Rücknahme von Migranten ohne Bleiberecht zu.
Mhm. Das heißt, Somalia, die nach Deutschland kommen und kein Bleiberecht haben...
Genau.
Will Somalia jetzt wieder aufnehmen.
Pauschal zurücknehmen. Wie viele sind das? Nach Angaben der Bundesregierung leben rund 65.000 Somalier in Deutschland.
Naja, aber...
Wie viele davon kein Bleiberecht haben, steht nicht dabei. Steht das nicht. Ist mal Qualitätsjournalismus.
Scheiße.
Mensch, wenn wir den nicht hätten da.
Also sicher nicht alle. Vermutlich nicht alle. Ich, keine Ahnung. Aber es gibt bestimmt Somalier in Deutschland, die hier auch sein dürfen. Russischer Ukraine-Krieg. Außenministerin Baerbock besucht Gedenkstätte. Da ist ein Foto, wo sie ganz betreten guckt.
Nach der Sturzflut. Spanische Regierung sagt Milliardenhilfe zu. Boah, die haben da richtig Proteste gehabt und haben die Leute beschimpft und sowas, dass sie fliehen
haben müssen. Den König mit Schlamm beschmissen. Ist ziemlich krass.
Also, aber so ist Demokratie. König mit Schlamm beschmeißen.
König, Demokratie, naja. Tatsächlich ist ja die Demokratie in Spanien, wurde ja vom König eingerichtet, ne? Also das, nach Franco.
Ja.
Das war ja der König, der dann gesagt hat, nee, jetzt machen wir mal Demokratie. Ja. Fand ich ganz gut.
Nachdem er ja eigentlich als Diktator schon vorgesehen war, das ist ja dann schon, wobei jetzt natürlich Juan Carlos I., also ich weiß nicht, ob du aus seinem späteren Leben so die Geschichten gehört hast, also der lebt nicht umsonst im Exil. Das, also ist jetzt nicht, also ist jetzt nicht so, dass okay. man sagen würde, ach Mensch, so ein König
ist nicht Juan Carlos Märchen.
Den Ersten, den hätten wir gerne. Nein. Nein. Okay.
Nee, lieber nicht. So, aber ja, wo waren denn in Deutschland die großen Proteste, dass wir im Ahrtal zu wenig geholfen haben oder so? Oder haben wir rechtzeitig und gut geholfen?
Ich weiß nicht. Naja, die Meldekette war nicht gut genug im Ahrtal. Dafür ist dann ja auch damals Anne Spiegel, die Ministerin so unter Druck geraten und hat dann diese unsägliche Pressekonferenz gegeben, woraufhin sie dann zurückgetreten ist. Ich glaube, irgend so ein Landrat hat auch noch ein bisschen Druck gekriegt. Aber so richtig Proteste, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, Laschet, als er dann irgendwie an die Erft gekommen ist, mit Schlamm beworfen worden wäre, habe ich jetzt nicht gehört, nee.
Ja.
Bin ich dran?
War schlimm. Nee, also die Bilder aus Spanien waren ja echt.
Über 200 Tote mittlerweile, ne?
Schockierend. Also wirklich schlimm. Ja, wo das wohl herkommt mit dem Regen? Naja. Berlin. Die Saat des heiligen Feigenbaums für europäischen Filmpreis nominiert.
Was? Das sind immer so die vorletzte Meldung vorm Wetter. Ne? Also wenn es keine Sportmeldung ist, ist es immer irgendwie so eine komische Kulturmeldung.
Wo du denkst, so, also es geht um einen kürzlich nach Deutschland geflohenen Iraner, Mohammed Rasuluf. Der ist für den europäischen Filmpreis nominiert. So, hat er nicht gewonnen.
Nominiert? Aber, ach, der hat noch nie mehr.
Ja, ne.
Was soll denn das? Das ist aber auch wieder so ein Vorabberichterstattung, ne?
Naja, es geht darum, dass vielleicht ist er auch aus politischen Gründen nominiert worden. Ne? Also wir hatten ja vorher gerade die Meldung mit dem Deutsch-Iraner.
Da steht halt nur, dass der nominiert worden ist. Als beste Darsteller sind unter anderem Lars Eidinger und Franz Rogowski nominiert.
Ach so.
Also was, ne? Das ist halt so, Filmpreis wird am 7. Dezember verliehen. Was ist das für diese Meldung? Ich kann verstehen, dass wenn du jetzt irgendwie so ein Filmenthusiast bist, ist das vielleicht eine interessante Nachricht für dich. Aber wenn ich so sehr Filmenthusiast bin oder überhaupt mich für irgendetwas verstärkt interessiere, dann hole ich mir die Nachrichten darüber bestimmt nicht aus den Abendnachrichten des Deutschlandfunks. Sondern dann gehe ich doch sowieso gezielt dahin, wo ich solche Nachrichten verstärkt bekomme und die dann auch verstärkt eingeordnet bekomme, würde ich jedenfalls denken. Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir.
Ja, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde auch Sportnachrichten manchmal halt ganz interessant.
Ja, es ist halt, das klickt halt am besten, ne?
St. Pauli hat in Hoffenheim gewonnen.
Pauli hat in Hoffenheim gewonnen?
Mhm. Am Wochenende. Ja.
Pauli.
Ja, das ist der kleine...
Wie ist denn eigentlich mit dem FC Köln? Sind die gerade in der ersten oder in der zweiten Liga?
Ich glaube, die sind in der zweiten Liga. Ich weiß es nicht.
Okay. Ich frage das auch einfach nur, um Köln-Fans zu...
Ich war gestern auf der Gemeinderatssitzung hier in Parkersdorf. Also ein
politisches
Highlight jagt das nächste. Nee. Ich habe das ja nicht angenommen. Ich bin in den Gemeinderat gewählt worden, habe es dann aber nicht die Wahl nicht angenommen, weil aus verschiedenen Gründen. Und den einen sage ich noch nicht öffentlich. Der andere ist, ich habe da keine Zeit für. Heute ist die US-Wahl, also ein politisches Highlight jagt das nächste. So, und da komme ich jetzt drauf, weil ich natürlich mit meinem St. Pauli, also ich bin mit einem Pulli hingegangen, wo St. Pauli draufsteht, und das halbe Dorf hat mich halt beschimpft. Also wir nehmen es dann halt neben so auf die Schippe, ne? Und das sind halt doch größtenteils HSV-Fans hier im Dorf.
So, ich dachte, weil sie es als politisches Statement aufgefasst hätten. Scheiß Pazifisten, Demokratie ist Dreck.
Das wäre auch lustig. Wir hatten ja als letzten Gast am Millerntor hatten wir den VfL Wolfsburg und da spielt ein Spieler namens Kevin Behrens. Und der soll letztens auf einer Unterschriftenaktion, ne, da sitzen halt auch Fußballspieler, kriegen Sachen vorgelegt, die sie unterschreiben sollen, hat er ein VfL Wolfsburg Trikot vorgelegt bekommen, das er unterschreiben sollte. Das war aber in Regenbogenfarben. Gibt's ja von vielen Clubs, ne, dass man dann so Regenbogentrikot. Und er hat gesagt, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht.
Wow!
Soll er gesagt haben. Und das ist dann irgendwie geleakt und war irgendwie in den Medien und er soll sich dann entschuldigt haben und er soll auch intern sanktioniert worden sein. Aber das war's dann. Aha. Also alles nur soll. Er soll das gesagt haben, er soll sich entschuldigt haben, er soll sanktioniert worden sein. So, und dann kommen die halt ans Millerntor. Also ich meine, dass der FC St. Pauli irgendwie queer-freundlich ist und
das ganze Jahr über... Scheißverein ist, um es mal mit den Worten dieses Braunschweiger, Wolfsburger Spielers zu sagen. Ne?
Ja. So, genau. Wenn ich jetzt mal so. Tatsächlich hatte unser Präsident Oke Göttlich bei irgendeiner DFL-Veranstaltung, wo er dann war, hatte er so einen Regenbogensticker auf seinem Sakko stecken, wo halt schwule Scheiße drunter stand. Ja, und die Aufforderung war, kommt mal alle mit so regenbogigsten Sachen ins Stadion, wie es irgendwie geht. Und das haben wir auch gemacht. Es war ein sehr buntes Millerntor. Es hat total gut funktioniert. Und dann wird der Typ tatsächlich auch noch eingewechselt und zwar irgendwie kurz vor Schluss. Und es war so, also reine Provokation von dem Wolfsburger Trainer, weil es war überhaupt nicht mehr sinnvoll. Also weiß nicht, war halt irgendwie inhaltlich Quatsch und es war einfach nur, um zu zeigen, nö, ich kann den einwechseln, wenn ich will. Hier, da ist er. Richtet euch auf. Wurde natürlich massiv ausgepfiffen, der Typ und so, aber das ist ganz merkwürdig. Und dann gibt es so Leute, die sagen, ja, das stachelt mich dann erst richtig an, wenn ich richtig ausgepfiffen wäre. Das ist dann dieses, ekelhaft. Ekelhaft.
Ja, ist ja das, was ich von Fußball sowieso immer sage, aber auf mich hört ja leider keiner.
Und tatsächlich, also ich hatte Wolfsburg noch gar nicht so als Ekelverein auf der Pfanne, aber zu Spielbeginn fangen sie dann mit Pyros an. Das ist ja im Stadion auch, finde ich meistens nicht mal schlimm, ne? Wenn sie dann Pyros zünden und dann ist irgendwie Lichtshow, okay, ein bisschen Rauch ist auch, weiß nicht, ist halt unangenehm für die Umstehenden, aber wenn man sich da ordentlich mit verhält, dann kann ja nichts passieren. Die Wolfsburger Fans haben aber Leuchtraketen aufs Spielfeld geschossen und nur um Haaresbreite erst einen Schiedsrichter und dann irgendwie einen St. Pauli-Spieler verfehlt. Also die haben
einfach
auch geschossen.
Und dann wird das Spiel trotzdem durchgeführt. Also
ich saß da, war völlig konsterniert. Ich dachte, jetzt ist gleich Spielabbruch.
Ja, natürlich.
Wir haben einfach gewartet, dass der Nebel weg ist und dann angepfiffen. Und ich weiß einfach nicht, warum. So, und das war so, dass die St. Pauli-Spieler, also die standen zum Anstoß bereit. Ich weiß nicht, wer Anstoß hatte. Ich glaube Wolfsburg. Aber die St. Pauli-Spieler haben halt von der Gäste-Fankurve weggeguckt, also Richtung Süd, wo die eigenen Fans sind. Und die Wolfsburger haben halt Richtung ihrem eigenen Block geguckt. Das heißt, die Wolfsburger haben gesehen, dass da Leuchtraketen angeflogen kommen. Meinst du, da sagt einer Bescheid, übrigens hier, Sinani, geh mal einen Schritt zur Seite, da kommt eine Leuchtrakete? Nee, die haben einfach so nicht reagiert. Und Sinani, unser Spieler, der da beinahe getroffen worden wäre, der ja, wäre halt am Arsch gewesen, wenn er so eine Leuchtkugel abkriegt. Also unglaublich.
Aber warum wird so ein Spiel dann nicht abgebrochen? Also ich würde ja denken, dass es irgendwie auch so Regeln gibt, die dann sagen, so, ja, wenn sowas passiert, dann hat automatisch wird das Spiel abgebrochen und automatisch hat der Verein, wo die Leute sich daneben benommen haben, das Spiel verloren. Ja. Und zwar mit 1-0.
Nee, 3-0. Was soll das? Also,
okay, dann meinetwegen auch 3-0, aber halt,
ja.
Also halt wirklich verloren. So. Stimmt, ja. Dann werden ja auch noch so Punkte gezählt und sowas, je nachdem, wie viele Tore man hat. Ne?
Tordifferenz.
Ja, genau. Die
Punkte gibt's.
Nee, ja, dann 3-0. So, ja. Ihr fahrt jetzt nach Hause, ihr habt jetzt 3-0 verloren. Pech gehabt.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Hätte ich auch total gut gefunden, ist leider nicht so. Also diese Regel gibt's halt nicht. Spielabbruch führt dann meist dazu, dass das Spiel irgendwann unter Ausschluss der Öffentlichkeit wiederholt wird oder ich weiß es nicht. Also, ja. Furchtbar. Das
ist eigentlich schade. Also ich glaube, wenn man die Vereine dann wirklich mit ihrem also per Tabellenplatz sanktionieren würde, würden die das ganz schnell in den Griff kriegen, dass das aufhört.
Ja, fände ich gut. Naja, gut, dann kommt wieder das Argument, ja, wir wissen ja aber gar nicht, wer da die Leuchtkugeln geschossen hat.
Nö, ihr habt ja auch keine Kameras im Stadion, habt ihr ja alle
nicht. Nee, die ziehen erst eine Blockfahne rüber und dann wird unter der Blockfahne ist Bewegung und die Leute maskieren sich, ne? Mhm. Und dann wird die Blockfahne runtergezogen und dann wird das Pyro gezündet und geschossen.
Okay.
Ja, die kriegen das hin, dass man es nicht sehen kann. Das ist schon richtig so. So, und dann kann es natürlich auch einer von den anderen Fans gewesen sein, der dann quasi.
Ja, der Agent-Provokateur, der war es ja immer.
Naja. Ja.
Dann habe ich wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, im Radio wieder mehrfach von diesem Videoschiedsrichter gehört. Hm. Und habe ja, also wie gesagt, Fußball ist mir ja nicht nur egal, sondern wenn man was dagegen tun könnte, würde ich das wahrscheinlich machen.
aber, wenn man was dagegen tun könnte.
Aber ganz ehrlich, dieser Videoschiedsrichter, ne, ich halte das für wirklich den größten Schwachsinn, den ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben gibt es sowas wie eine Fußballverkehrsordnung oder sowas wie Straßenverkehrszulassung? Also ich finde diesen Videoschiedsrichter, ich finde die dümmste Idee, die sie überhaupt nur haben einführen können.
Warum?
Weil das doch dazugehört, dass der Schiedsrichter die Entscheidung trifft und der ist auf dem Platz und manches kriegt er mit, manches kriegt er nicht mit, manchmal wird er verarscht und außerdem weiß ich, wo sein Auto steht. Und ich finde, das gehört dazu. Da wird immer so ein Gewese, diese ganze bescheuerte, armselige Vereinsmeierei. Red Bull Leipzig ist überhaupt kein Traditionsverein. Ja, aber sie spielen geilen Fußball, ist doch okay, mal eine gute Unterhaltung, dann freut euch doch darüber, dass ihr gute Unterhaltung bekommt. Weißt du, da wird dann so ein Gewese gemacht. Aber dann gibt's einen Videoschiedsrichter und das ist jetzt natürlich, ich finde das blöd, ehrlich, ich finde das richtig blöd. Ich finde, das gehört dazu, dass der Schiedsrichter auch mal irrt. Das muss doch Teil dieses Spiels sein, ansonsten kannst du doch direkt irgendwie E-Sports machen lassen.
Ich finde das total geil, dass es gerade bei diesem Sport, wo du etwas dagegen tun würdest, wenn es denn ginge, dass du da diese super romantische Einschränkung zu hast. Weil ich sehe das auch so.
Ich finde das wichtig. Also nur weil ich jetzt
scheiße finde. Die Emotion gehört zum Spiel.
Ja, genau. So, und da wird die Emotion komplett rausgenommen.
Na doch.
Also, oh, hast du Ted Lasso gesehen? Ich habe Ted Lasso gesehen.
Klar habe ich Ted Lasso gesehen.
Boah, war das schön.
Ja.
Ich hab gelacht.
Geht doch gar nicht um Fußball. Also der ist schon auch.
Aber da, wo es um Fußball geht, ist es halt lustig.
Also, ja.
Football is death. super. Ja, schöne Serie.
Gibt es eine neue Staffel? Oder?
Nee, aber das war so, ist halt, ne, was soll ich denn gucken? Ja, guck mal Ted Lasso und dann guckst du, boah, nee, Fußball, geh mir fort. Und das haben wir super. Halt längere Zeit durchgehalten, zu sagen, geh mir fort mit Fußball, bis wir dann gedacht haben, na gut, dann geben wir mal eine Chance. Und ja, super Serie.
Ich habe, was habe ich gesehen? Venom im Kino, den neuen Venom-Film von Marvel. Mhm. Und da spielt die, oh, wie heißt sie? Die mit der Nase, die Blonde aus Ted Lasso, die spielt dann eine Hauptrolle. Die
Blonde mit der Nase.
Wie heißt sie denn?
Die Blonde mit der Nase?
Ja.
Wen hat die denn da gespielt?
Sie heißt...
Was hat sie denn da gespielt für eine Rolle?
Keely Jones,
Juno. Ach so, die kleine PR-Frau.
Genau.
Okay.
Die Blonde. Mit der Nase. Die hat doch so eine ganz prominente, also die hat irgendwie ein sehr markantes Gesicht, finde ja. ich.
Einen so. Krassen Überbiss hatte sie.
Ja, ich glaube, den hat sie ein bisschen überspielt.
Ah, okay.
Ja. Aber ja, also, weiß nicht. Ich fand sie in der Serie, fand ich sie halt super.
Da waren alle super, das war total super besetzt.
Ja.
Ja, es war alles toll. Also, ja.
Und die hat man auch halt in Venom sofort erkannt. Wen ich nicht sofort erkannt habe, war irgendwie ein Schauspieler, der so eine Nebenrolle hatte, Martin, so einen verpeilten Kiffer, der irgendwie Außerirdische sehen wollte und dann doch nicht. Und der wurde gespielt von dem gleichen Schauspieler, wieder in Serien, warte mal, ach hier, Otto Hightower aus, Game of Thrones Nachfolgeserie über die Targaryens. House of the Dragon heißt die Serie. House of the Dragon.
Otto Hightower, das ist echt, der heißt so?
Ja,
Otto. Ach so, ich dachte, der Schauspieler heißt so. Na gut, der Schauspieler heißt Rhys Ifans. Ifans heißt der. Wie die Banane. Pfiffes, genau. Die Bananen hießen Pfiffes. Ifans war ja der Franzos.
Ifans ist der Franzos und Rüffes.
Pfiffes Hohenturm.
Ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Was? Aber er
Rhys Ifans, halt würde ich sagen.
Wahrscheinlich. Und er spielt halt in House of the Dragon, spielt er Sir Otto Hightower.
Warum steht in der Wikipedia nicht, wie man den ausspricht? Was ist denn das für ein Mist? Wikipedia. Steht nur Quatsch drin. Rhys Ifans, ja. In der englischen Wikipedia steht, wie man den ausspricht.
Sehr cooler Schauspieler. Ja. Kann man sich angucken, diesen Venom-Film, aber naja, ist auch wirklich nur leichteste Unterhaltung. So, und dann hat aber meine Tochter mir schon verraten, es gibt ja bei, kennst du Marvel-Filme? Guckst du Marvel ab und zu?
Ich komme manchmal nicht dran vorbei.
So, und dann gibt's bei Marvel ja immer im Abspann oder nach dem Abspann auf einmal noch eine Filmszene.
Furchtbar, ey.
So, und dann hatte Mareile uns schon gespoilert, dass es halt zwei davon gibt. Eine direkt, wo der Film zu Ende ist und dann quasi der filmische Abspann zu Ende ist. Ja, und dann kommt ja dieser, dann kam da halt der erste Post, wie heißt das? Keine Ahnung, Einschub. Und dann kommt der Abspann, wo quasi nur weiß auf schwarz die Namen durchlaufen und am Ende davon kam noch was. Und dann bleiben wir halt brav sitzen, alle anderen stehen schon auf und gehen weg, weil sie das nicht kennen. Und dann sitzen wir da irgendwie nur mit 6 Leuten noch in einem Kino und das dauert ewig und dann kommt als Post-Roll kommt irgendwie 3 Sekunden Quatsch. Ich sag mal, Reile, was soll das? Das braucht man sich echt nicht anzugucken.
Nee, also ich verstehe sowieso, was soll das? Also ich meine, das Marvel-Filme
sind
Marvel-Filme sind für Abspannsitzenbleiber.
Das ist wie
Marvel hat sich gedacht, das gibt Abspannsitzenbleiber.
Wie Pohlmann-Konzert ist das.
Das ist ungefähr so wie Warmwasser.
Was?
Zum Duschen. Warmduscher, Abspannsitzenbleiber. Und da hat Marvel hat sich gedacht, boah, das ist eine Marktlücke.
Ja.
Das gibt Leute, die sind so doof, die bleiben beim Abspann sitzen und intellektualisieren das dann so. Ja, nein, wir bleiben hier sitzen, um auch dem Team, das an diesem Film mitgewirkt hat, den gebührenden Respekt zu zollen. Wo ich dann immer denke, so, habt ihr eigentlich nur alle Tassen im Schrank?
Niemand erinnert sich an den
Graphic-Visual-Designer. Was ist überhaupt ein Foley Artist? Das ist der Kumpel vom Boom Operator. Ja, aber das habe ich immer nicht verstanden.
Boom Operator war doch so ein Song irgendwie aus den 70ern.
Genau, Boom Operator war ein Song von, wie hieß sie denn noch? Sinead O'Connor aus den 70ern.
Da war sie 12. Ja. Na gut, so, lies mal das Blätter vor.
War Schwergewichtsmeister 1956. Komisch, für sowas habe ich ein Gedächtnis.
Sehr schön.
Soll ich das Wetter schon weggeklickt, weil ich dachte, wir wären schon fertig?
Soll ich das Wetter vor? Nee, das. Nee, wir müssen es auch mal an die Tradition halten.
Wir müssen es an die Tradition halten. Wir müssen es an die Regeln halten, sonst macht das keinen Spaß. Peer Pressure
from Dead People. Sehr schön. Immer wenn ich Peer Tradition. Peer
Pressure from Dead People, ja.
Wo kam das noch her?
Keine Ahnung.
Sehr geiles Zitat.
Aber stimmt ungefähr, ja.
Ja, es ist richtig.
In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Verlauf Nebel oder Hochnebel, Temperaturen.
Was hast du denn für Nacht? Entschuldigung, wo hast du denn? Ach so, jetzt hast du die Nachrichten von
20 Uhr.
21 Uhr.
20 Uhr. Was?
Echt?
Da ist der heilige Feigenbaum.
Ja. Und
dann, wenn ich da auf Wetter klicke.
Da steht da das Wetter. Da, in der Nacht. Ja, okay.
In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Verlauf Nebel oder Hochnebel. Ja. Steht da, ne? Siehst du jetzt, ne? Digga, siehst du. Temperaturen von +7 bis -2 Grad. Am Tag oft ganztags Nebel, nur gebietsweise sonnig, vor allem im Bergland. 7 bis 15 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag im Westen und an den Alpen länger sonnig, sonst vielfach zäher Nebel oder Hochnebel, örtlich etwas Sprühregen, 7 bis 14 Grad.
Sprühregen ist, wenn man im Auto sitzt, Scheibenwischer anhat und sich, also
man und wieder es trotzdem quietscht.
Und es trotzdem quietscht und man sich denkt, also eigentlich würde man, also jeder, der ein bisschen normal im Kopf ist, würde sich denken, oh scheiße, ich brauche mal neue Scheibenwischer. Aber ich bin sicher, dass 95% aller Autofahrerinnen und Autofahrer sagen, es regnet zu wenig. Kennst du das? Es regnet zu wenig. Wie bescheuert wir sind. Das kannst du echt keinem erzählen.
Ich habe tatsächlich letztens einen neuen Heckscheibenwischer gekauft und war ganz irritiert, dass es nicht mehr quietscht.
Das war der Realitätsabgleich. So vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich danke auch. Ciao. Tschüss.
Ist nicht tot.